Ja, guten Morgen. Herzlich willkommen zur sozusagen vorletzten Runde in der Vorlesung Multimedia im Netz. Im gewissen Sinn ist es auch die letzte Runde, weil das der letzte Stoff ist, den man im Prinzip für die Klausur noch irgendwie relevant sehen kann. Die nächste Vorlesung wird dann eher das Ganze nochmal abrunden und mit Sicherheit nichts mehr abwerfen, was in der Klausur vorkommen kann. Was ich mir vorgenommen habe für heute, wird vielleicht, mal schauen, auch nicht ganz die volle Zeit brauchen, ist einen kleinen Überblick zu geben über sogenannte Signalisierprotokolle für die Multimedia-Kommunikation. Das ist ein Thema, das sich eigentlich immer wieder durchgezogen hat, das ich an manchen Stellen ausgelassen habe, wo ich gesagt habe, da kommt später noch was. Ein Thema, das auch viel mit Rechnernetzen zu tun hat. Also in früheren Spezialvorlesungen im Bereich Rechnernetze im Prinzip auch abgehandelt wurde. Ich glaube, im Moment gibt es keine Vorlesung, die das wirklich konsequent umfasst, das Thema. Und es ist ein, ich habe da gerade Stromsparmodus, weil der momentan auf Akku läuft, aber das Netzteil kriegen wir gleich. Und das Besondere an der Signalisierung ist eben, dass es ein Protokoll ist, das man insbesondere in der Multimedia-Kommunikation, gerade in der Mehrpunktkommunikation, bei den Konferenzen eben gut brauchen können. Darum kommt es jetzt an der Stelle, passt ganz gut rein. Von der Literatur her habe ich zuerst mal ein Buch angegeben, später kommt noch ein zweites, da gibt es also deutschsprachige Bücher dazu. Trotzdem sind die Folien im Moment Englisch. Und anfangen tue ich mal mit ein bisschen Erklärung, was das überhaupt soll, Signalisierung, kennt man vielleicht ja gar nicht. Und vielleicht nochmal von der Einordnung, wir sind jetzt sozusagen abrundend in dem Block über Dialoganwendungen von Multimedia-Diensten. Ja, wenn man Kommunikationsnetze ganz allgemein anschaut, da sind wir jetzt wirklich tief in den Rechnernetzen drin, dann gibt es grundsätzlich mal zwei Architekturprinzipien. Ich habe das auch schon mal ansatzweise erwähnt. Das eine sind die sogenannten leitungsvermittelten Netze, Circuit-Switched Networks, und das andere sind Packet-Switched Networks, paketvermittelte Netze. Also Leitungsvermittlung war ganz einfach zu verstehen, als man noch das Telefonnetz im Wesentlichen elektromechanisch realisiert hat, als dann über Relais durchgeschaltet wurde. Dort gab es dann wirklich eine physische Verbindung zwischen den kommunizierenden Endsystemen, also sowas wie ein Draht eigentlich, der durchgeht. Das waren die klassischen Telefonnetze. Im Prinzip ist es so, dass moderne Telefonnetze digital sind und dass dort die physische Verbindung auch nicht wirklich besteht, sondern dass dort eigentlich auch kleine Datenpakete dann entsprechend geroutet werden. Das war ganz auffällig bei dem sogenannten ATM-Netz, was das Breitband-ISDN sein sollte, ist aber im Prinzip im digitalen Telefonnetz auch so ähnlich, dass die Verbindungen eigentlich virtuell sind, die man da hat. Also im Prinzip schon paketvermittelt realisiert. Also sowas wäre jetzt ein leitungsvermitteltes Netz. Hier haben wir also zwei Endgeräte und hier sozusagen Weichen, über die ein bestimmter Weg durchgeschaltet wird. Packet Switched ist ganz was anderes, Paketvermittlung. Das heißt, ich habe auch irgendwelche Vermittlungsstellen im Netz. Das sind aber im Wesentlichen Einheiten, die einzelne Pakete verarbeiten. Und ich werfe sozusagen einen Brief in den Briefkasten am Rande des Netzes. Und da gibt es drin irgendwelche Verteilstationen, um die ich mich weiter kümmern muss. Und am Ende kommt der bei der Empfängeradresse raus. Aber es kann durchaus sein, dass ein zweiter Brief eben einen anderen Weg nimmt oder andere Eigenschaften auf dem Transport hat. Und das ist alles das, was auf dem Internetprotokoll basiert, ist zumindest das bekannteste paketvermittelte Netz. Es gibt aber auch andere Telekommunikationsnetze, die Paketvermittlung betreiben, die heutzutage an Bedeutung verloren haben. Aber zum Beispiel das öffentliche X25-Netz der Telekom war so ein paketvermitteltes Netz, das auf anderen Standards basiert hat. Datenvermittlungsnetz. Wenn man jetzt Netzmechanismen anschaut, ganz unabhängig davon eigentlich, ob das jetzt leitungs- oder paketvermittelt ist, dann kann man unterscheiden zwischen zwei verschiedenen Ebenen, die als Steuerungsebene und Datenebene oder auf Englisch Control Plane und Data Plane bezeichnet werden. Die Steuerungsebene ist die, auf der ich zunächst mal irgendwelche Mechanismen haben muss, mit denen ich Verbindungen überhaupt erzeugen kann, vielleicht auch modifizieren kann, bestehende Verbindungen, oder auch Verbindungen wieder entfernen kann. Und das andere ist natürlich, wenn ich eine Verbindung habe, dass darüber Daten irgendwie übertragen werden müssen. So, da muss natürlich sozusagen ein Zusammenspiel zwischen den beiden sein. Also eine Dataplane-Verbindung macht keinen Sinn, wenn nicht vorher in der Control-Plane entsprechend eingerichtet wurde, dass jetzt die beiden Parteien miteinander Daten austauschen können. Im klassischen Telefonnetz ist das strikt getrennt. Also wenn Sie an ISDN zum Beispiel denken, da gibt es tatsächlich separierte Kanäle. Da gibt es die Kanäle, in denen die Sprachverbindung geschaltet wird und einen Kanal, in dem nur die, ja, da sind wir schon bei dem Begriff, eigentlich die Signalisierung passiert, nur die Kontrollebene passiert. Das heißt, Sie haben mehrere, meistens mindestens zwei, 64 Kilobit Datenkanäle an ISDN-Anschluss, darum haben meistens automatisch schon mal zwei Telefonleitungen problemlos und eben noch zusätzlich einen weiteren Kanal, in dem ich Nachrichten austauschen kann, die zum Beispiel eine Verbindung aufbauen und ähnliches. Das heißt, man muss sich das so vorstellen, die Vermittlung läuft genauso wie vorher in der Datenebene, aber es gibt drüber noch irgendwelche Netzelemente, die möglicherweise die Struktur dort unten abbilden, möglicherweise sogar genauso verteilt sind, möglicherweise aber auch eine ganz andere Struktur haben oder noch zusätzliche Elemente haben, zum Beispiel so ein zentrales Element, das zum Beispiel alle Verbindungswünsche entgegennimmt oder sowas oder die koordiniert oder optimiert. Also die beiden Ebenen muss man zunächst mal unterscheiden, Steuerungsebene und Datenebene. Ja, was heißt jetzt Signalisierung? Oder auf Deutsch gibt es den schönen Begriff auch Zeichengabe dafür. Das ist also die altmodische Bezeichnung aus der Telekommunikationswelt. Das kommt eigentlich aus den leitungsvermittelten Netzen, also sprich aus der Telefonwelt. Und das sind die Protokolle, die die Endgeräte untereinander, aber vor allem mit dem Netz natürlich in dem Fall, auf dieser Steuerungsebene durchführen. Und jetzt habe ich schon gesagt, die Endgeräte untereinander eigentlich noch am wenigsten, weil ein Telefon nicht direkt mit einem anderen Telefon klassischerweise kommuniziert hat, sondern wir haben einerseits das Endgerät, das dem Netz irgendwelche Nachrichten schickt oder von dem Nachrichten kriegt, zum Beispiel, ich will eine Verbindung zu der und der Rufnummer und dann kommt zurück, die ist belegt oder es wird jetzt geklingelt oder jetzt hat er drüben abgehoben. Das wären also solche Protokolle auf der Signalisierebene und die sind im Bereich Benutzer zum Netz, also User-to-Network-Signaling. Das heißt, das Endgerät redet mit der Netzschnittstelle. Die zweite Möglichkeit ist, dass das Netz intern natürlich irgendwelche Dinge macht, nämlich zum Beispiel eine Vermittlungsstelle einer anderen Vermittlungsstelle sagt, zum Beispiel wenn Sie eine Auslandsverbindung haben oder so, wir haben hier eine Verbindung, die irgendwie dort aufgebaut werden soll oder auch eine untergeordneten, zur höher geordneten Vermittlungsstelle, solche Dinge, das wäre dann Network-to-Network-Signaling. Natürlich gibt es auch noch End-to-End-Signaling, was aber im klassischen Telefonnetz relativ wenig eine Rolle spielt. Das hat man aber bei computerisierten Endgeräten natürlich häufig, bei sowas wie Chats zum Beispiel oder Präsenzinformationen kann sich das durchaus passieren. Ja, also klassische Signalisierungsprotokolle wären natürlich Rufaufbau in ISDN oder in den Nachfolgemodellen von ISDN, zum Beispiel in ATM, da gibt es auch einen Standard, QNAN 2031, ist inzwischen eher Historie. Aber es gibt auch Rufaufbau oder Ressourcenreservierung in IP-Netzen, im sogenannten INTSERV-Modell, Integrated Services-Modell, dieses Reservierungsprotokoll RSVP. Ja, wie hat das funktioniert? Ich habe es jetzt schon ein bisschen angedeutet. Im Prinzip als Telefon habe ich bloß gesagt, am Anfang durch reine physikalische Signale, indem ich bloß irgendwelche quasi Klicks gesendet habe oder Tonhöhen, je nachdem, da gibt es ja zwei verschiedene Systeme. Ich will zu einer bestimmten Nummer verbunden werden und ich kriege dann irgendwelche Nachrichten vom Netz, die alles Mögliche heißen können. Zum Beispiel auch, dass der Ruf jetzt aus irgendeinem Grund, weil der andere zum Beispiel aufgelegt hat, beendet worden ist. Diese Nachrichten, von denen reden wir, wobei das jetzt natürlich nur der einfachste Fall ist. Also wenn Sie jetzt ans klassische Telefonnetz denken, dann gibt es natürlich die Möglichkeit, hat man schon gesehen, so einfache Konferenzen zu schalten, zu sagen, ich will einen Dritten mit reinnehmen oder ich will den Anruf zunächst mal auf sozusagen Pause stellen, irgendwie auf Hold setzen und eine Rückfrage nehmen mit jemand. Oder ich will einen Ruf weiterleiten, kennt man vom Mobiltelefon, dass man das ganz problemlos machen kann, zum Beispiel an die Mailbox. Oder, und auch das können Mobiltelefone ja zum gewissen Grad, ich will diese Weiterleitung abhängig davon machen, was das für ein Ruf ist, also von welcher Rufnummer der zum Beispiel kommt. Bestimmte lasse ich durch. Bestimmte schalte ich auf die Mailbox oder auf eine andere Nummer. Das gehört alles, diese Aufgaben sozusagen, das ist ein Endgerät, das dem Netz mitteilt, das gehört alles zu der Signalisierung. Manche Sachen kann das Endgerät selber machen, aber es gibt bestimmte Signalisierungsaufgaben, die kann das Endgerät nicht machen, wenn die nämlich zum Beispiel passieren sollen, auch wenn das Endgerät aus ist. Ja, wenn Sie daran denken, dass Sie Weiterleitung auf eine Mailbox machen, dann ist es ja sehr oft so, dass Sie dem Netz sagen, schalte meinen Ruf auf die Mailbox weiter und dann schalte ich mein Gerät aus. Das heißt, es muss wirklich User-to-Network-Signaling sein in dem Fall. Und das Netz muss das verstehen und interpretieren. Jetzt kann ich noch weiter so ein bisschen ins Detail gehen und jetzt bei der Signalisierung, also auf der Steuerungsebene, der Control Plane, nochmal zwei Ebenen unterscheiden. Und zwar ist es so ein bisschen ähnlich wie die Control Plane und die Data Plane. Das eine ist sozusagen die reine Control Plane. Da wird nur gesagt, wer sind denn die Parteien eigentlich, mit denen wir es zu tun haben? Also Call Control oder Rufsteuerung dazu. Das heißt, was sind die Endgeräte, die da sind? Was ist die Adresse? Was für Verbindungseigenschaften habe ich? Will ich eine Audio- oder eine Videoverbindung zum Beispiel? Kennen Sie vielleicht auch von Skype, da kann ich ja sagen, ich will eine Videoverbindung dazu haben oder nicht. Und auch zunächst mal die Bereitstellung von so einer logischen Architektur. Es gibt hier eine Session, in der nehmen zum Beispiel 5 Teilnehmer in der Konferenzschaltung teil und wollen alle gegenseitig voneinander Video sehen. Sowas wäre Call Control, reine Rufsteuerung. Während Bearer Control, also die Wegbereitstellung, heißt, dass ich wirklich im Netz sage, von hier nach dort werden die Pakete in einer bestimmten Art und Weise weitergeleitet. Also es gibt einen Pfad durch das Netz, der mir sozusagen sagt, oder den die Pakete folgen müssen. Und die Bearer Control ist eine Kommunikationsebene, auf der nun ausgehandelt wird, welchen Pfad sollen denn die Pakete nehmen. Und auch im Netz natürlich, wenn zum Beispiel 2 Netzknoten eben untereinander Teile ihrer Kapazität von der großen Verbindung für irgendwas reservieren müssen, auch das wäre so eine typische Bearer-Control-Geschichte. Was man gleich sieht, ist Call-Control, also die Rufsteuerung, ist eine eher logische Sache, die eher Endgeräte vielleicht untereinander oder mit einem anderen Endgerät, das so ein Server ist, am Netz machen könnten. Während die Bearer-Control, also die wirkliche Wegebereitstellung, das greift natürlich in die Netztechnologie direkt ein. Also das kann ich nicht so ohne weiteres vom Netz unabhängig machen, das haut nicht hin. Das heißt, da muss ich, wenn es ein reines IP-Netz ist, muss ich wenigstens über die Router reden können oder vielleicht sogar über die unterliegende Netztechnologie, wo man dann vielleicht noch genauer Ressourcen beeinflussen kann. Ja, jetzt ist natürlich heutzutage alles, was man so trifft, irgendwie über das IP-Protokoll abgewickelt. Wir haben gesehen, sogar das Fernsehen läuft in gewissen Rahmen schon über IP. Das heißt, man kann im Prinzip davon ausgehen, dass zumindest in der jetzigen Phase das Internet so der gemeinsame Nenner für alle Telekommunikationsnetze ist. Das wird mit Sicherheit nicht so bleiben, weil das Internet, wie gesagt, nicht dafür gemacht ist, alle Aufgaben zu erfüllen. Da wird es wird sich irgendwie ausdifferenzieren und Weiterentwicklungen des Internets geben, aber es wird letztlich doch irgendwie auf Internetstandards beruhen. Jetzt ist zuerst mal die Frage, warum redet man jetzt beim Internet über Signalisierung? Also normal kennt das Internet ja diese Ebene der Signalisierung kaum. Also die zum Beispiel eine Call Control, wo ich jetzt eine Verbindung aufbaue zu einem anderen Endgerät, das machen eigentlich die Endgeräte untereinander mit TCP/IP vielleicht. Aber das Internet kriegt davon überhaupt nichts mit, die Router im Netz kriegen davon gar nichts mit. Und die Bearer Control macht dafür das Netz komplett sozusagen intern mit irgendwelchen Routing-Algorithmen, die jetzt wieder von den Endgeräten völlig entkoppelt sind. Ja, warum will man sowas machen? Also es gibt 2 Gründe eigentlich. Das eine ist, oder ja, es gibt mehrere Ebenen von Gründen. Also ein Grund ist jedenfalls die Konvergenz zunächst mal der Netztechnologien. Das heißt, ich habe vorher schon gesagt, viele Dinge werden über das Internet abgewickelt und Sie erleben es selber, dass Sie heutzutage einen klassischen Telefonanschluss kündigen können und sagen können, ich mache jetzt alles mit Voice-over-IP. Das heißt, ich mache nur noch meine Internetverbindung quasi, meinen DSL-Anschluss oder vielleicht auch einen andere Zugangstechnologie, Kabelmodem, und darüber läuft unter anderem auch die Telefonverbindung, Voice-over-IP. Das bedeutet natürlich, dass ich jetzt plötzlich so gemischte Kommunikation habe. Ich will eben zum Beispiel ein Telefon anrufen oder ich will eben auch ein klassisches Telefongerät an das Netz anschließen. Das heißt, ich habe da irgendwo ein Wechselspiel zwischen der klassischen Signalisierung aus der Telekommunikation, aus der Sprachkommunikationswelt und dem Internet. Auf der anderen Seite ist es so, das betrifft jetzt nicht bloß Sprachverbindungen, sondern auch Audioverbindungen oder Bereitstellung von großen Datenmengen, wenn Sie jetzt irgendwie ein Programmupdate runterladen wollen oder sowas. Das Ressourcenmanagement im Internet natürlich auch immer noch ein ungeklärtes Thema ist. Wie kann ich eine Dienstgüte garantieren und sagen, jetzt habe ich eine bestimmte reservierte Bandbreite für diese Videoverbindung. Gerade bei einer Videokonferenz kann man sich das vorstellen, ist das natürlich extrem wichtig, weil da hilft es ja nichts, was man sonst bei Video-Streaming machen kann, dass man irgendwie die Puffer vergrößert oder einen größeren Delay in Kauf nimmt. Das stört ja bei der Videokonferenz ganz enorm. Das heißt, Qualitätsunterstützung, Quality-of-Service-Unterstützung fürs Internet ist mit Sicherheit ein Thema, das noch nicht wirklich zu Ende gelöst ist und wo eben Signalisierung eine Rolle spielen wird. Wenn ich jetzt das ganze Thema Qualität und Telefon und sowas mal rauslasse, dann gibt es aber auch auf dem ganz klassischen, einfachen Internet gibt es immer noch Gründe, warum sowas wie Signalisierung Sinn macht. Sie haben es vorher schon ein bisschen mitbekommen, ich habe gesagt, beim Mobiltelefon machen wir das ja auch, dass wir sagen, jetzt kriegt das Netz eine Information, ich will jetzt meine Rufe auf die Mailbox weitergeleitet haben und dann kommt das Endgerät aus dem Netz und sie machen ja Roaming, das heißt, sie buchen sich dann ein anderes Netz wieder ein und kriegen dann Anrufe zum Beispiel weitergeleitet dorthin. Sowas ist natürlich im Internet prinzipiell auch ein Thema, das heißt, dass ich ein Endgerät mit einer Identität versehe, wo ich sagen kann, diese Adresse sozusagen, an der kann ich das Endgerät ansprechen, egal wo es jetzt eingebucht ist. Sowas funktioniert im Moment, wenn Sie an Skype denken oder so, über irgendwelche eigenen Serverlösungen, Anwendungslösungen, die am Netz dranhängen. Aber im Prinzip ist das natürlich eine Sache, die eigentlich auf Netzebene auch Sinn macht. Man sagt jetzt, ein mobiles Endgerät hat sich an einer anderen Stelle eingebucht und hat vielleicht auch eine fixe IP-Adresse. Und wir routen jetzt allen Verkehr, der zu der IP-Adresse gehen soll, dorthin. Und zwar gibt es dann natürlich die verschiedenen Ebenen jetzt der Mobilität. Ich habe jetzt so ein bisschen die Terminal Mobility, das mittlere von den drei Punkten hier betont. Das heißt, ich habe ein Endgerät, das an verschiedenen Stellen sich einbucht. Es gibt natürlich die anderen Ebenen auch, nämlich, dass der Benutzer mobil ist. Das heißt, der Benutzer geht zu einem anderen Endgerät, das an einer anderen Stelle des Netzes angeschlossen ist, will aber trotzdem die gleichen Anrufe entgegennehmen und so weiter. Seine Identität sozusagen dorthin mitnehmen. Auch das ist eine Mobilitätsunterstützung. Und das dritte ist Service-Mobilität, dass ich Dienste, die in einem Heimatnetz zum Beispiel bereitgestellt werden, dann einem fremden Netz anbieten kann. Also Sie haben, was weiß ich, Zugriff auf Ihre Mailbox oder auf bestimmte Nachrichtendienste, wo Sie, was weiß ich, einen Wetterbericht bekommen können oder so. Das wollen Sie natürlich auch, wenn Sie in einem fremden Netz sind. Ja, und das Letzte, was vielleicht sogar der interessanteste Punkt ist, wo man wirklich sieht, dass das Netz selber sehr gut mit einbezogen werden muss, ist der Status eines Terminals oder auch eines Benutzers. Ist das online, ist das offline, ist der beschäftigt oder nicht? Auch das kennt man von Nischenlösungen, so wie dem Skype oder irgendwelchen anderen Messaging-Anwendungen. Aber im Prinzip ist auch das natürlich ein Feature, das eigentlich über alle Anwendungen weggeht. Also wenn der Benutzer offline ist, dann sollte das natürlich für alle Arten von Videokonferenzen und IP-Telefonie oder so sein. Oder er sollte ein Profil haben, wo er sagt, für welche Dienste ist er erreichbar. Aber es sollte jetzt nicht eigentlich eine Sache sein, die jetzt eine spezifische Anwendung für sich regelt. Also es sind eine ganze Reihe Gründe, warum man über Signalisierung im Internet nachdenkt. Das Problem dabei ist natürlich, dass das Internet dafür sich nicht so richtig anbietet. Also Internet ist, wie gesagt, ein paketvermitteltes Netz. Routen, wie ein Paket weitergeleitet wird, kennt die Internetarchitektur eigentlich überhaupt nicht. Das heißt, ich habe schon mal keine Möglichkeit, Wegebereitstellung so einfach zu realisieren. Da braucht man höhere Netze, die jetzt höhere Protokolle, die die Router koordinieren. Da gibt es solche Dinge. Aber das ist zunächst mal im einfachen Internetprotokoll überhaupt nicht vorgesehen. Ich kann auch nicht als Endbenutzer jetzt sagen, ich will eine bestimmte Route zum Beispiel für meine Verbindung. Ja, was heißt das für die Signalisierung? Also entweder ich lasse den ganzen Bereich Bearer Control raus, schränke mich auf Call Control ein, oder ich mache im Prinzip sowas wie Wegebereitstellung, dann muss ich aber Dienstgütegarantien, dann muss ich das aber auf eine Art und Weise machen, die eben tief ins Netz eingreift und zum Beispiel irgendwelche Routing-Protokolle von irgendwelchen Routern einbezieht. Für uns ist jetzt der Bearer Control eben gar nicht so wichtig, das können wir den Rechnernetzen wirklich überlassen. Wichtig ist für uns eigentlich der erste Aspekt, das ist die Signalisierung, wenn man sie jetzt über das Internet anschaut, für Konferenzen, für Multimedia-Auslieferungen, wo man bestimmte Konfigurationen hat, zum Beispiel von vielen Benutzern, die kommunizieren, dass wir dort so eine Art Call Control eigentlich gerne hätten über das Internet. Und eine Abkürzung, die jetzt schon auf den Folien vorweg so ein bisschen, auf der Übersichtsfolie ein paar Mal aufgetaucht ist, auch in dem Buchtitel, ist dieses SIP, was im Prinzip sowas wie ein Call Control, also ein Rufsteuerungsprotokoll fürs Internet ist. Und wie gesagt, das ganze Thema Bearer Control lassen wir jetzt mal raus. Da gibt es alle möglichen Arbeiten über Integration von INTSURF und DiffSURF-Architektur und so weiter. Aber das ist wirklich im Rechnernetzbereich so. Wir schauen uns jetzt eher die Anwendungsebene an und da ist ganz wichtig, wie kann ich denn überhaupt so einen Ruf aufbauen? Ja, dazu muss ich, wie ich schon gerade gesagt habe, bestimmte Konfigurationen sozusagen mehr aufbauen können und sagen, hier gibt es zum Beispiel einen Server, der bietet eine aktuelle Live-Übertragung von einem Fußballspiel an und dort gibt es, was weiß ich, hundert oder tausende von Teilnehmern, die das im Moment live sehen wollen, oder es gibt fünf Leute, die auf der ganzen Welt verteilt sind und die wollen eine Videokonferenz miteinander betreiben, wobei einer an so einer dünnen Verbindung hängt, dass er bloß Audio haben will und ein anderer hat vielleicht irgendwelche anderen Einschränkungen, dass er vielleicht mit einer entsprechend höheren Kompression der Daten nur zurechtkommt. Also habe ich sogenannte Sessions. Also ich habe Partner in irgendeiner Kommunikationsaktivität und die Verbindungen zwischen denen und ich habe natürlich Eigenschaften, Verbindungen und auch Eigenschaften der Parteien. Sessions sind schon ein paar Stellen immer wieder aufgepoppt in der Vorlesung. Die sind aber jetzt deswegen wichtig, weil das S von dem SIP eben wirklich von Session kommt. Das ist also wirklich die Signalisierung für Multimedia-Dienste wird immer auf Session-Ebene sozusagen arbeiten, wird sich immer auf möglicherweise komplexe Kommunikationssitzungen beziehen, nicht bloß irgendwie zwei Partner. Ja, und so eine Session ist natürlich zeitlich begrenzt, das kennen wir. Und so eine Session kann vielleicht, wenn es bloß eine kurze Nachrichtenübertragung ist, auch sehr kurz sein, aber es kann auch eben stundenlang bei einer Konferenz zum Beispiel sein. Also hier sind so Beispiele, Video on Demand habe ich schon ein bisschen angedeutet, Server und Terminal und dort habe ich vielleicht zwei Verbindungen. Das eine ist die Videoverbindung selber, die ist, brauche ich eigentlich nur unidirektional, so das Netz das irgendwie auswerten kann. Ich brauche eine relativ hohe Bandbreite, also nur vom Server zum User Terminal und ich brauche dazu eine Steuerverbindung, die bidirektional sein muss, weil das Endgerät dem Server sagen können muss, Pause oder Fast Forward oder irgend sowas, oder ich breche ganz ab. Aber die Bandbreite ist natürlich gering, die da benötigt wird. Also eine ganz einfache Session-Konfiguration. Hier eine komplexere, wenn wir eine Videokonferenz haben mit N Teilnehmern, und einer von denen ist zum Beispiel der Master, dann habe ich in dem Fall beim Fall A, so eine Sternverbindung, jeder verbindet sich mit dem Master sternmäßig, dann haben wir N-Verbindungen, oder wir wollen eine voll vermaschte Verbindung, dann habe ich letztlich N-Quadrat-Verbindungen, wobei das auch zweimal N-Quadrat oder so sein können, wenn das jeweils eine Audio- und eine Videoverbindung ist. Also so ist das gemeint mit den Konfigurationen von Teilnehmern und Verbindungen, über die ich jetzt noch rede. Ja, also das ist natürlich wichtig für Multimedia-Konferenzen und darum steckt es auch in dem Kapitel hier von der Vorlesung drin. Und was muss jetzt so eine Netzarchitektur eigentlich können? Was muss da unterstützt werden? Also einerseits die Session Control, das heißt, ich brauche irgendeine Einheit, die es mir erlaubt, Teilnehmer in so einer Kommunikationssitzung zu verwalten, irgendwie zu sagen, hier gibt es überhaupt einen Benutzer, der hat eine bestimmte Adresse und der initiiert jetzt sowas oder der tritt einer Konferenz bei. Dann natürlich die Verbindungen, wie gesagt, zu verwalten, zu sagen, welche Qualität von Verbindung braucht man überhaupt, Audio, Video, welche Bandbreite, welchen Delay. Und letztlich die Qualität sicherstellen kann Session Control jetzt zunächst mal nicht bei dem Ansatz, den wir haben, weil wir gesagt haben, die ganze Qualitätssicherung lassen wir sozusagen, die Qualitätssicherstellung von Kommunikationsverbindungen lassen wir jetzt mal raus. Aber man kann die Qualität natürlich überwachen und dann entsprechend nachsteuern, soweit es geht, indem man eben adaptiv in den Endgeräten was macht. Haben wir uns auch schon angeschaut. Was muss es noch können, das Netz? Das muss natürlich die Signalisierung beherrschen. Das heißt, ein Endgerät muss irgendwie sagen können, ich mache jetzt irgendwie eine neue Konferenz auf. Es muss auch sagen können, ich habe folgende zwei Codecs, und wenn das andere Endgerät ganz andere Codecs hat, dann muss irgendjemand mal beschließen, die können gar nicht miteinander. Oder wenn das eine eben eine Auswahl von Codecs hat, das andere nur eine Teilmenge davon, dann müssen sich die auf einen in der Teilmenge einigen. Also diese Verhandlung von Fähigkeiten, von Features der Endgeräte, die muss natürlich irgendwie unterstützt werden von so einer Netzarchitektur. Was interessant ist und jetzt auch wieder mehr in den Rechnernetzebereich geht, es sollte natürlich so eine Architektur in der Lage sein, gut auf Adaptation, soll das heißen, Adaption, an verschiedene Verkehrssituationen sich anzupassen. Und es muss natürlich auch diese ganzen komplexen Dinge geben, dass ich zum Beispiel Rufweiterleitungen habe, dass ich mehrere Verbindungen gleichzeitig in einer Session habe. Jetzt sagt man natürlich an der Stelle so im Jahr 2010, was soll der ganze Quatsch? Das gibt ja Skype und es gibt noch ein paar andere Anwendungen auch, aber Skype ist die verbreitetste. Und das ist jetzt das Bild und ein paar andere, die jetzt kommen, sind aus einem Buch eingescannt, von dem, glaube ich, die Quelle erst auf Ende der nächsten Folien kommt, nämlich für den zweiten Abschnitt. Das ist ein weiteres deutschsprachiges Buch über SIP und das Internet. Ja, also das wäre, wenn man jetzt nun Skype zugrunde legt, einfach so grob die Architektur. Sie haben also ein Internet, bei dem sich kein Mensch um Qualitätsgüte kümmert. Sie haben natürlich auch noch das klassische Telefonnetz mit 64 Kilobit pro Sekunde Verbindungen. Und im Wesentlichen haben Sie Clients, das sind also irgendwelche, macht jeder von uns irgendwelche Desktops und Laptops, die Skype-Software installiert haben. Und dann gibt es noch Dinge, die man sozusagen als Client gar nicht kennt, die jetzt zu dem System dazugehören. Einerseits gibt es einen Login-Server, dann sage ich gleich noch was. Und es gibt sogenannte Supernodes, Superknoten, über die sage ich auch gleich noch was. Und es muss natürlich eine Möglichkeit geben, über Media Gateways und Signaling Gateways ins Telefonnetz rüberzugehen. Also um diese ganzen Skype-Out- und Skype-In-Geschichten zu unterstützen. Was ist, wenn man das Skype jetzt anschaut, was steht da eigentlich dahinter? Das ist eine Peer-to-Peer-Architektur, die eigentlich aus dem CASA-File-Sharing-System sich entwickelt hat, also im Prinzip aus einem absolut nicht offiziellen Bereich, ganz im Gegenteil, ein Bereich, der von den offiziellen politischen Stellen eher bekämpft wurde immer, weil das eben für Medientausch auch oder vorwiegend benutzt wurde. Aber es ist jetzt eben insofern vollkommen unproblematisch, weil ja die Inhalte nur online direkt entstehen, also die Leute eben darüber kommunizieren. Ein zentraler Server ist drin, dieser Login-Server, der existiert im Prinzip einmal oder ist vielleicht auch innerhalb von der Skype-Organisation repliziert, aber der wird von Skype selber betrieben und das ist ein Server, der die Authentifizierung überwacht. Das heißt, dort sind die Benutzerdaten, ihre Passwörter, die Benutzernamen, ihre Passwörter hinterlegt. Die meiste weitere Arbeit aber, also schon allein die Auslieferung von den verfügbaren Benutzernamen, die Abfrage, welche Benutzer gibt es denn überhaupt, sind die online, solche Dinge werden von den Supernodes gemacht. Das sind im Prinzip ganz normale Clients, die gerade am Netz sind. Also immer wenn Sie die Skype-Software installieren Sie gleichzeitig die Software für eine Supernode mit und das kann Ihnen passieren, dass Sie dann Supernode werden und sozusagen die verteilte Datenbank von Benutzerprofilen, von Präsenzinformationen von anderen Teilnehmern, die wieder weitergegeben wird, dass Sie die auf Ihrem Rechner hosten, ohne dass Sie es irgendwie beeinflussen könnten. Meistens, also da gibt es natürlich einen Algorithmus, welche da genommen werden und zu Supernodes gemacht werden. Meistens sind es natürlich Rechner, die entsprechend schnell arbeiten und die auch nicht jetzt über irgendwelche Adressen, da und wechselnden Adressen angebunden sind, sondern die feste Internetadresse haben. Was passiert ist, der Benutzer loggt natürlich ein, da muss er den Login-Server kennen. Dann sucht die Client-Software sofort nach Supernodes und sucht sich eine davon, verbindet damit. Und wenn ich jetzt eine Verbindung zu einem Kommunikationspartner aufbauen will, dann kriege ich die Adresse und die weiteren Details von meiner Supernode. Aber in dem Moment, wo ich anfange, mit dem zu kommunizieren, baue ich direkt eine eben Peer-to-Peer-Verbindung mit dem anderen Client auf. Da hat weder die Supernode noch der Login-Server noch Skype selber, die Organisation kriegt davon irgendwas mit, das passiert zwischen den Clients. Vielleicht noch, um zu zeigen, dass auch sowas wie Skype eben sich an die Dinge anschließt, die wir so als Hintergrund gesehen haben in den Vorlesungen. Also die Sprachübertragung passiert über UDP, also sinnvollerweise, weil diese Nachübertragung verlorener Pakete bei Realzeitverbindungen nicht viel Sinn macht. Das ist adaptiv, das heißt die Bandbreite, die verwendet wird, die wird rauf und runter geregelt, je nachdem wie die Netzverbindung ist. Dementsprechend haben sie zeitweise auch ausgesprochene Qualitätsschwankungen, aber das System versucht sich dann mit schlechter Sprachqualität auf schlechte Netzverbindung einzuregeln. Und die Codecs, die benutzt werden, war ursprünglich mal das ISAC, das ist ein Linear Prediction Codec, der also im Prinzip den Signalverlauf aus den vorhergehenden Samples vorhersagt, was bei Sprache gar nicht so schlecht ist. Und der jetzt benutzt wird, ist SILK, das ist im Prinzip einer von der Sorte, wie ich es auch schon erklärt habe, der eine Mischung aus prädiktivem Codieren mit Sprachsynthesefunktionen hat, weil so ein Teil der Sprache versucht wird zu erkennen und zu synthetisieren und dann die Differenzen codiert wird. Der ist inzwischen übrigens öffentlich verfügbar und beschrieben, also das ist jetzt nicht mehr, ist sogar ein Internet-RFC, IETF-RFC, also der Skype-Codec, der heutzutage hauptsächlich benutzte, ist bekannt. Während vieles andere, was Skype macht, unbekannt ist, behalten die für sich. Und vieles von dem, was ich jetzt gerade gesagt habe, basiert eigentlich auf Reverse Engineering, wo verschiedene Leute eben versucht haben, rauszufinden, was Skype eigentlich tut. Was man auch wissen sollte, ist, dass Skype grundsätzlich die Daten, die übertragen werden, verschlüsselt. Da hat man auch gar keinen Einfluss drauf. Und zwar wieder mit Verfahren, die wir alle hier kennengelernt haben, nämlich mit dem Advanced Encryption Standard mit 256 Bit, was richtig hart zu knacken ist. Und auch das ist eine Kombination aus einem symmetrischen und asymmetrischen Verfahren. Das heißt, die Schlüssel, die benutzt werden für das AES, die werden vorher durch ein Public-Key-Verfahren, durch RSA, zwischen den Clients ausgetauscht. Client und Server, da merken sie gar nichts davon. Das passiert alles sozusagen hinter den Kulissen. Aber diese Algorithmen, die wir hier angeschaut haben, die stecken genauso hinter dem Skype. Ja, es funktioniert, wie wir alle wissen. Das große Problem, warum man damit nicht alleine zufrieden sein kann vielleicht, ist, dass sowohl die Architektur im Detail als auch das ganze Signalisierverfahren komplett proprietär ist. Also es gibt zwar Untersuchungen darüber, was da so ungefähr passiert, wenn ein Client mit einer Supernode kommuniziert zum Beispiel, aber es ist nicht wirklich dokumentiert und beschrieben. Damit ist das Gegenteil eigentlich von einem offenen System. Also es ist sehr schwer möglich, da jetzt irgendwelche anderen Anwendungen aufzusetzen, ohne eben jetzt wirklich sozusagen direkt mit einer speziellen Firma zusammenzuarbeiten. Das ist der Hauptgrund, warum man solche Lösungen, das ist der wirklich klassische Fall einer rein endgerätebasierten Lösung, die als Overlay übers Internet draufkommt, ohne dass das Internet in irgendeiner Form beeinflusst wird, warum das von vielen Spielern in dem ganzen Spiel nicht als befriedigend gesehen wird. Da gibt es natürlich zwei Gründe. Das eine ist sozusagen, besseren Service für die Endbenutzer zu bieten, bessere Integration von Diensten zu bieten. Das zweite ist ganz einfach auch die Konkurrenzsituation, dass natürlich ein Teil des Geschäfts sozusagen, das Skype macht, ja, Geschäft ist, das die klassischen Telekommunikationsbetreiber haben wollen und die wollen sich dann ein Stück natürlich davon wieder zurückholen und deswegen arbeiten die auch an entsprechenden anderen Architekturen. Es gibt zwei richtige Konkurrenten. Es gibt eigentlich noch einen, aber den habe ich jetzt mal weggelassen. Der ist nämlich inzwischen wieder weitgehend untergegangen. Aber zwei, die man eigentlich kennen sollte. Das eine ist diese ganze H323-Familie, die im Zusammenhang mit der IP-Telefonie doch sehr stark von den Telekommunikationsunternehmen wieder ins Gespräch gebracht wird und auch realisiert wird und eingesetzt wird an vielen Stellen. Im Prinzip, an manchen Stellen schreibe ich schon H32X, weil das sind, aber das, eigentlich ist es nicht, gehen die Standards nicht alle mit 3.2 an, sondern es gibt noch welche mit anderen Nummern, die aber auch in die Familie reingehören. Darum sagt man oft einfach H323. Das ist eine ganz große Gruppe von Standards, die von den Telekommunikationsbetreibern, Netzbetreibern mal entwickelt wurden, also den klassischen Telekoms wie Deutsche Telekom, British Telekom, France Telekom und so weiter, AT&T und wie sie alle heißen, die haben schon vor langen Jahren Standards entwickelt und da sind alle möglichen Dinge abgedeckt, zum Beispiel Security mit H235 oder Zusatzdienste, was jetzt gar nicht so wichtig ist. Das Ganze ist integriert mit RTP und RTCP, mit den Realzeitdiensten fürs Internet. Das ist also aufs Internet angepasst. Und die Idee war zunächst mal, dass das eben der Standard ist für Videokonferenzen. Wird auch von bestimmten Videokonferenzanwendungen, die relativ populär immer noch sind im Netz, also zum Beispiel von Microsoft NetMeeting, wird das benutzt, der H323-Standard. Und funktioniert sowohl auf dem klassischen ISDN als auch mit IP-Netzen. Und natürlich ist das der Standard, den jetzt zunächst mal klassischerweise die Telekommunikationsfirmen sich dachten, dass der für die IP-Telefonie, Voice over IP, der richtige wäre. Was es gibt, ist ganz viele Gateways von H323-Architekturen in klassisches PSTN, also Public Switched Telephone Network, oder auch ins Mobilnetz oder auch in private Nebenstellenanlagen, die PBXe heißen, in dieser Spezialterminologie. Man muss ganz klar sehen, das H323 ist ein Signalisierstandard, der sozusagen im Wettbewerb steht zu ganz vielen anderen Dingen. Einerseits zu solchen proprietären Lösungen wie Skype, darum habe ich die vorangestellt, weil das eigentlich die verbreitetste Lösung ist im Moment. Und andererseits gibt es auf der Signalisierungsebene auch Standards, die sehr wohl international und offen sind und die eine Alternative zu H323 sind, insbesondere das SIP. Und darüber werde ich nachher noch ein bisschen mehr sagen. Aber grob, wie schaut so eine Architektur aus? Also wenn ich jetzt ein H323-basiertes Netz habe, dann kann ich dort ein Netz unterstützen, das wirklich Qualitätssicherung betreibt, also Quality of Service unterstützt und Sicherheitsfeatures hat, was jetzt bei Skype eben im Prinzip alles, also die Sicherheit bei den Endgeräten gemacht werden muss durch Verschlüsselung und die Quality of Service einfach nur durch Adaptivität. Ich habe genauso die Gateways in 64-Kilobit-Netz, ich habe natürlich genauso die Terminals. Aber wenn man jetzt reinschaut, es gibt so grob natürlich die gleiche Architektur, dass ich irgendwelche Server habe, so wie vorher die Supernodes und den Login-Server. Das sind hier die Call-Server. Und dort gibt es insbesondere den Gatekeeper, der im Prinzip auch sowas wie ein Login-Server ist, der also dafür sorgt, zu authentifizieren, wer darf überhaupt in eine Konferenz rein. Und es gibt für die Konfiguration von Sitzungen, den Begriff habe ich auch schon mal erwähnt, im Prinzip den Begriff, der aus der klassischen Telekommunikationswelt kommt, dass das noch wirkliche Hardware-Einrichtungen waren, die MCUs, diese Multipoint Control Units. Das sind im Prinzip in der H323-Architektur jetzt alles logische Einheiten. Die müssen nicht mehr durch eine bestimmte Kiste realisiert werden, sondern können, wie man hier sieht, zum Beispiel können bestimmte Sachen auch kombiniert werden auf einem Server sozusagen. Aber Sie sehen die Protokolle, die da eingetragen sind. Das sind hier eben H225. Es ist das BIC, also eine Bearer Independent Call Control, was auch ein Standard im Telekommunikationsbereich ist. Und hier unten zum 64-Kilobit-Netz wird wirklich DSS1 oder auch das klassische Zeichengabesystem Nummer 7, also das ganz, ganz klassische Telefonsignalisierungsprotokoll benutzt. Also im Prinzip ein Versuch, auf die Internetwelt zu verheiraten mit den Standards der Telekommunikationswelt. Eigentlich ganz gut ausgedacht, aber natürlich so ein bisschen in der Gefahr und letztlich zeigt sich das auch in der Praxis, dass es halt sehr viele Begriffe aus der alten Zeit sozusagen benutzt, wenn Sie eben an die verschiedenen Standards hier denken, das H225, H245, die kommen halt alle aus dem Telekommunikationsbereich, werden sehr relativ wenig Internetstandards benutzt, eigentlich im Wesentlichen das RTP, das wirklich im Internetbereich definiert ist. Deswegen gibt es eine Alternative, die für sozusagen Multimedia-Sitzungen übers Internet sich im Laufe der Zeit breit gemacht hat und die ursprünglich eigentlich so eine kleine Nische war, aber inzwischen eigentlich dominierend ist und man würde sagen, kann vermutlich im Moment sagen, die einzige echte Alternative zu solchen proprietären Lösungen wie Skype. Das ist das SIP eben, und darum muss ich über das noch mehr sagen. SIP ist also das Session Initiation Protocol. Und man sieht schon, die Grundarchitektur ist jetzt schon eigentlich bei allen diesen Systemen immer wieder ähnlich. Das heißt, da gibt es auch irgendwelche Server, die jetzt zum Beispiel sich wissen, wo ein bestimmter Benutzer sich aufhält, ein Location Server, die Anwendungslogik enthalten, Application Server, die wissen, was Weiterverbreitung, Weiterleitung von Verbindungen, Redirect Server. Es gibt auch sowas wie den Login-Server von Skype, das heißt hier der Registrar-Server. Es gibt das, das sind SIP-Proxies, über die werde ich nochmal genauer reden, die passen so richtig nicht in das, was wir bis jetzt gesagt haben, aber die haben eine Menge von sinnvollen Funktionen. Und es gibt eine Integration von Dingen, die wir sonst vielleicht nicht so oft gesehen haben, nicht von intelligenten Netz. Das ist die Architektur, mit der die Telekommunikationsbetreiber, Netzbetreiber wie Telekom, Vodafone und so weiter, fortgeschrittene Netzdienste realisieren, wie die 800er, 900er Nummern und sowas, 180er Nummern, die also automatisch geroutet werden und speziell behandelt werden in der Abrechnung. Dort gibt es also auch eine starke Integration und die können hier auch wirklich zusammenarbeiten, die beiden Netzarchitekturen. Also es ist so immer noch eigentlich stark telekommunikationslastig, aber man sieht schon, das SIP ist ein IP-Protokoll, das ist schon absichtlich so benannt, dass es eben das IP hinten dran hat. Das SIP arbeitet sehr gut mit dem RTP zusammen. Es wird viel mehr auf verschiedene Server eigentlich abgelegt. Das ist ein bisschen, sagen wir, näher, ein Stückchen näher an der IP-Welt dran. Diese ganzen Versuche, von denen ich jetzt rede, über Netzarchitekturen, die laufen unter einem Begriff, der hier unten steht, Next Generation Networks, NGNs. Und das ist eine Sache, die im Prinzip so ein großes Rätselraten in der Industrie ist. Wie wird die nächste Generation von Netzen aussehen, die natürlich irgendwo auf Internettechnologie basieren, die unsere klassischen Telefonnetze und was wir da an anderen Telekommunikationsnetzen haben, mit Sicherheit ablösen werden, die aber vermutlich eben bestimmte Spezialfunktionen weiter haben müssen, die eben das Internet, so wie es klassisch kommt, nicht hat. Eben zum Beispiel Quality of Service, Sicherheit, Integration von traditionellen Endgeräten wie Telefonen zum Beispiel. Und dort gibt es eben so die ganz grob zwei Philosophien. Das eine ist diese wirklich eine NGN-Architektur, sich zu überlegen, wie das hier zum Beispiel eine der aktuell am meisten verfolgten, oder eben wirklich gleich zu sagen, wir machen alles endgerätebasiert und machen das Netz dazwischen einfach bloß ungeheuer schnell und dann wird es schon gehen. Okay, jetzt kommt hier dieses Buch übrigens, von dem diese Bilder immer waren, von Trick und Weber. Ist ein ganz schönes Buch eigentlich, ist sehr aktuell, ist gerade erst neu überarbeitet worden und liest sich eigentlich ganz gut, weil alle Grundbegriffe auch erklärt werden. Also wenn jemand in den Rechnernetzen nicht wirklich fit ist, dort wird eben nochmal von Grund auf erklärt, was UDP ist, was TCP/IP ist, was auch das RTP und diese Protokolle, die wir vorher schon in der Vorlesung hatten, auch die werden alle da ziemlich gründlich erklärt, es werden viele praxisnahe Beispiele gegeben. Ist aber ein ziemlich dicker Wälzer, das Ganze. Ja, jetzt habe ich so viel von SIP geredet, jetzt muss ich natürlich auch erklären, was das SIP wirklich ist. Also es ist schon in der traditionellen, an der Schnittstelle zwischen traditioneller Telefonwelt und Multimedia-Diensten übers Internet. Aber das ganz Besondere daran ist, es wird standardisiert von der IETF, also von der Internet Engineering Task Force, die eben das IP-Protokoll, TCP/IP und alle diese SMTP, POP, was auch immer sie an Internetprotokollen so kennen, die unter sich hat. Das heißt, es ist in dem offenen Standardisierungsbereich des Internet. Im Gegensatz zu den H323, die eben jetzt von den Telekommunikationsunternehmen, also denen, die ITU-Mitglied sind, ausgehandelt werden. Und bei ITU-Mitglied zu werden, das kostet ganz ungeheuer viel Geld. Bei der IETF kann ich im Prinzip als Professor, wenn ich eine Idee dazu habe, muss ich halt meine Reise zahlen, aber ich kann an der Tagung teilnehmen und mitreden. Kein Problem. Also die IETF, das ist schon mal ein großer Fortschritt und es basiert auch auf Ideen, die aus dem akademischen Bereich kommen. Das ist ursprünglich eigentlich eine Sache, die von eigentlich Professoren an amerikanischen Unis entwickelt wurde. Es ist ein Signalisierungsprotokoll, das, wie gesagt, unabhängig von der Netztechnologie ist, im Sinn vom Internet. Und es ist vom ganzen Aufbau sehr ähnlich wie das HTTP. Das heißt, es ist im Prinzip der Austausch von Textnachrichten der über TCP/IP zum Beispiel passieren kann, wie man das beim HTTP auch macht, wo man eben das GET und POST und solche Nachrichten austauscht. Und natürlich auch ein Rumpf für die Nachrichten, in dem dann Detailinformationen stehen. Die Grundidee ist, dass es eben, also Anwendungsbereich, denke ich, habe ich oft genug erklärt, wollte ich nochmal sagen. Die Grundidee ist, dass es schon auch ein Peer-to-Peer-Prinzip ist. Und so ein Client, ein SIP-Client, der enthält einen User-Agent, also ein Programm, das nun das SIP-Protokoll sozusagen unterstützt. Und dieser User-Agent kann in verschiedenen Rollen sozusagen gleichzeitig sein. Der kann ein Client sein oder ein Server. Das ist ein bisschen wie bei Skype. Das heißt, wir haben dann einen User-Agent-Client, der heißt eben dann auch UAC oder User-Agent-Server UAS. Ich habe schon gesagt, das Ganze basiert eben auf Vorschlägen, die jetzt im akademischen Bereich gewachsen sind, noch vor 2000. Und es ist so, dass das SIP alleine eigentlich gar nicht stehen kann. Also die RTSP, das Real-Time-Streaming-Protokoll, und das RTP, die wir uns schon angeschaut haben, die gehören zu der Familie natürlich dazu, da ist es auch genau darauf abgestimmt. Und es gibt eine Reihe von weiteren Steuerprotokollen, gerade für Konferenzen, die dazu gehören. Also das Session-Description-Protokoll ist noch sehr allgemein. Und dann gibt es ein Session-Announcement-Protokoll, was insbesondere dafür da ist, dass ich eben sozusagen Sessions, zu denen andere Leute dazukommen können, bekannt machen kann. Und es gibt auch wirklich Steuerprotokolle noch für die Teilnehmer an Konferenzen. Also ich werde das SAP und das SCCP jetzt nicht im Detail angehen, aber das SDP gehört so eng zu dem SIP dazu, dass wir da ein bisschen mehr ins Detail noch reinschauen müssen. Das Ganze stammt aus einer Gruppe, die M-Music heißt. Das ist also die, eine Arbeitsgruppe innerhalb der IETF, die nennt sich Multiparty, Multimedia Session Control. Das ist also wirklich ja, Multimedia im Netz natürlich. Also was gehört da dazu? Es gibt diese SIP-Proxy-Server, das ist was ganz Besonderes, die Steuernachrichten weiterleiten oder auch modifizieren können. Über die werden verschiedene Dienste, zum Beispiel Redirect und Location, gemacht. Also vorher standen auf dem Architekturbild standen Proxy-Server, Redirect-Server und Location-Server. Im Prinzip arbeiten die alle zusammen, um sowas wie das Weiterleiten an eine aktuelle Adresse von dem Benutzer zum Beispiel zu unterstützen. Mobilität ist ein ganz wichtiges Thema, haben wir dann auch Details dazu, und zwar auf allen Ebenen, Benutzermobilität, Gerätemobilität und Dienstmobilität. Es gibt Gateways, das habe ich glaube ich schon erklärt, und es gibt auch eine Unterstützung, die für die Statusbeobachtung, das ist das, was man heutzutage Presence nennt, also die Frage, ist ein Benutzer online, offline, ist er belegt oder frei? Also anders als im Telefonnetz wird das vom Netz über SIP kann es über das Netz proaktiv sozusagen kommuniziert werden. Beim Telefonnetz baue ich ja immer einen Versuch, mache ich einen Versuch eines Verbindungsaufbaus und dann stelle ich fest, der ist besetzt, während ich in SIP feststellen kann, von vornherein über Status wissen kann, der ist gerade beschäftigt und ich kann den gar nicht anrufen. Was auch noch dazugehört, wo ich jetzt nicht viel dazu sagen kann, weil das auch wieder zu sehr in die Tiefe geht, ist ein ganzer Baukasten von Möglichkeiten, Anwendungen für dieses SIP zu kreieren. Also Service Creation nennt sich das und dann auch natürlich Service Execution, wenn ich so einen neuen Dienst erfunden habe. Beispiele für solche neuen Dienste werde ich dann schon noch vorstellen. Also zum Beispiel ein flexibler, intelligenter Weiterleitungsdienst, abhängig von irgendeiner eingehenden Nummer und dem aktuellen Status und so weiter. Sowas könnte ein Dienst sein oder auch ein Konferenzdienst zum Beispiel kann man sich da vorstellen. Die kann man sozusagen programmieren und erstellen mit bestimmten Werkzeugen. Dort gibt es einerseits für die Ausführung eine Call Processing Language, die die Ausführung sozusagen unterstützt, die das kompiliert wird. Und dann gibt es XML-Skripte, in denen man sowas erzeugen kann. Und die flexibelste Lösung ist, dass ich wirklich frei programmieren kann mit Java im Prinzip, also ein Interface habe, ein API, wo ich mit Java Servlets das Ganze steuern kann. Ups, da war doch gerade noch was, genau. Was jetzt passiert für die nächsten paar Folien, um das SIP vom Prinzip her zu verstehen, ist, dass Voice-over-IP, also Audiotelefonie, zunächst mal im Mittelpunkt steht. Aber das ist nicht wirklich die einzige Möglichkeit, was man mit SIP machen kann. Wie gesagt, das ist von vornherein auf Multimedia-Konferenzen ausgerichtet. Was sind denn zunächst mal Teilnehmer, also Adressen? Irgendwo muss ich ja mal anfangen, muss sagen, ich will jetzt einen Teilnehmer registrieren, dann muss der zunächst meine Adresse bekommen. Ja, um sowas zu machen, muss ich natürlich auch irgendwo im Internet-Umfeld bleiben und das kompatibel mit den Standards im Internet machen. Deswegen gibt es verschiedene Adressformate, die einerseits mehr auf internetübliche Identifikation ausgerichtet sind, die andererseits aber auch die klassische Telekommunikation unterstützen, also sprich die Telefonnummern, wie wir sie kennen. Ja, also die 089-2180-4650 oder so. Diese Telefonnummern, die sind natürlich auch standardisiert. Was es da gibt, das ist der Standard E164, das internationale Telefonnummernformat. Das wird auch unterstützt. Und die Adressen, die können also jetzt verschiedene Formen annehmen. Die geht immer mit SIP an, als Protokollbezeichner. Und dann kann dahinter als Bezeichner zum Beispiel als identifizierendes Merkmal eine E-Mail-Adresse benutzt werden. Ich kann auch eine IP-Adresse zusätzlich noch mit einem Benutzernamen versehen auf dem betroffenen Rechner ansprechen. Das heißt, dass ich dann natürlich wirklich eine feste IP-Adresse haben muss, was heutzutage nur eingeschränkt geht, weil die allermeisten Rechner, also jetzt die Uni-Rechner, sind ja eine löbliche und seltene Ausnahme, weil die sehr oft, also die Rechner, die hier am Netz hängen, wirklich eine weltweit fixe und einmal zugeordnete IP-Adresse haben. Aber die allermeisten Rechner, die man heutzutage am Netz hat, die sind über Network Address Translation angesprochen. Das heißt, die kriegen dynamisch immer wieder neue Adressen aus einem gewissen Pool und treten nach außen eigentlich auf als eine Adresse. Also alle Teilnehmer an den meisten, bei den meisten Online-Diensten, T-Online oder so, sind hinter NAT oder auch alle großen Firmen. Deswegen ist es nur eingeschränkt möglich, aber für große Server kann das natürlich schon sinnvoll sein. Dann kann ich Telefonnummern wirklich eingeben, was man sich zum Beispiel gut vorstellen kann, wenn ich jetzt so einen Gateway habe, wo ich vom zum Beispiel sowas wie im Sinn von Skype Out, wo ich raus telefonieren kann aus dem Konferenzdienst, dann habe ich hier so eine Adresse, wo ich wirklich eine internationale Telefonnummer angeben kann und zum Beispiel nach dem Ad den Gateway, über den ich das Ganze mache. Man kann sogar wirklich eine E164-Telefonnummer, eine beliebige, in eine IP-Adresse sozusagen, in ein IP-Domain-Name verwandeln. Da gibt es den Subdomain E164 von ARPA, der ganz viele Unterdomains nach den Zahlen erlaubt und über die kann ich eine Telefonnummer eingeben. Die muss man allerdings von hinten nach vorne lesen, also 49892180-4650 von hinten nach vorne, wie das so üblich ist bei Domainnamen. Die liest man ja grundsätzlich von hinten nach vorne oder interpretiert die von hinten nach vorne. Das ist ein bisschen exotisch, weil das natürlich auch wieder ganz heftig mit Network Address Translation in Konflikt kommt. Also das ist ein großes Thema, das aber auch wieder mehr im Rechnernetzebereich natürlich ist. Ja, was ist denn so ein SIP-Terminal überhaupt? Das kann ganz grob, können das zwei verschiedene Sachen sein. Ein PC, Laptop oder Desktop oder sowas, auf dem eine Anwendung drauf ist. Also es kann im Prinzip bloß Software sozusagen sein. Man spricht da auch manchmal von Softphones, wenn es eine reine Telefonanwendung ist. Es können aber auch Telefongeräte sein. Es können auch Spezialgeräte sein. Also das kann zum Beispiel so ausschauen, das ist jetzt ein Softphone, das wirklich bloß auf dem Bildschirm am Rechner existiert. Oder, das ist jetzt ein ganz konkretes Beispiel, ich will das jetzt nicht vorlesen, aber das ist auch schon ein bisschen älter, aber solche Dinge gibt es heute noch. Also ein Produkt, das wirklich ein richtiges Telefon ist, das man in die Hand nehmen kann, ausschaut wie ein klassisches Telefon und ein SIP-Telefon ist. Also schauen Sie mal in den Produktkatalog von großen Firmen wie, was weiß ich, Alcatel oder Siemens Enterprise Networks, die so Unternehmensnetze machen. Dort wird heutzutage grundsätzlich eigentlich nur mit SIP-Telefonen gearbeitet. Auch hier im Haus, die Alcatel-Telefonanlage zum Beispiel, die macht auch die gesamte hausinterne Signalisierung über SIP, wenn ich das richtig gesehen habe. Also das ist inzwischen in der Telekommunikationswelt ganz fest verankert auch. Ja, wie gesagt, es ist so ein SIP-System, also jedes Endgerät, das das SIP unterstützt, hat immer diese Janus-Köpfigkeit. Das kann immer ein Client oder ein Server sein. Und da gibt es keinen richtigen Unterschied, so wie wir das bei Skype auch schon gesehen haben. Wenn es ein Server ist, dann hat er eine ganze Menge von zusätzlichen Funktionen, nämlich zum Beispiel Terminals zu registrieren, Benutzer registrieren, Benutzerprofile, also auch alles das, was man in Skype kennt. Dann kann ich, wenn ich einen SIP-Server habe, authentifizieren, autorisieren, Abrechnung machen. Diese Server wird man natürlich normalerweise nicht auf einem Telefon laufen haben, sondern das werden dann spezielle Geräte sein, die nur als User-Agent-Server auftreten. Die Abbildung von einer symbolischen Adresse auf eine physikalische Adresse, sowas macht natürlich ein SIP-Server. Das Weiterleiten von Anfragen, die Steuerung von Rufen, das Erkennen und Weiterleiten von Präsenzinformationen und im Prinzip auch die Qualitätsunterstützung, das heißt Anforderungen an Dienstgüte weiterzuleiten an die Netzelemente, die das dann umsetzen können. Also ein SIP-Server kann eine ganze Menge. Gott sei Dank ist der SIP-Server jetzt nicht unser zentrales Thema, weil, wie gesagt, das ist ja wirklich in den Rechnernetzen das Netzelement. Uns interessiert eigentlich mehr, wie die Endgeräte mit solchen Systemen umgehen und wie man da Anwendungen draus bauen kann. Und dann mache ich jetzt vielleicht noch zwei Sachen dazu. Ich erzähle Ihnen noch was über die grundsätzlich, wie die Nachrichten ausschauen, mache ein ganz, ganz kleines Beispiel, wie Verbindungsaufbau mit SIP funktioniert und dann machen wir eine kurze Pause. Also, wie schauen diese Nachrichten aus? Ich habe schon gesagt, es ist textbasiert und peer-to-peer. Und das schaut so ähnlich aus wie HTTP, das heißt, es gibt einen Kopfzeilenbereich, in dem Verbindungsparameter Dienstinformation drinsteht und dann gibt es einen Rumpf. In dem Rumpf steht jetzt nicht HTML-Information drin, so wie man es bei HTTP meistens hat, wenn man jetzt einen Webserver anspricht. Da steht ja auch im Kopf, steht irgendwie drin, wo die Nachricht herkommt, von welchem Server und in welchem Format der Rest geschrieben ist. Und dann kommt das HTML. In dem Fall steht dort hinten eine Beschreibung der weiteren Verbindung in dem Session Description Protokoll, in dem SDP. Aber es ist auch wie bei HTTP und HTML sozusagen ein zweites inhaltsbezogenes Protokoll beteiligt. Also das SIP macht ähnlich wie das HTTP sozusagen die administrativen Dinge und die Inhalte, die macht dann das SDP. Ja, und wie schauen diese Requests aus? Die schauen natürlich ganz anders aus. Bei HTML kennen Sie also zum Beispiel ganz der wichtigste Request, das GET, wo ich sagen will, von einer bestimmten Adresse, ich will jetzt einen Inhalt von der Webseite. Dort werden die meisten Requests zunächst einmal, oder die sozusagen die am ersten einleuchten, zunächst mal von einem Client-User-Agent zu einem Server-User-Agent geschickt. Und dort gibt es solche Sachen wie Invite. Ich will also einen Teilnehmer einladen in eine Sitzung oder bei. Ich will sagen, ich gehe jetzt hier raus. Ich will den Status, ich will was abbrechen, Optionen festlegen, das ist ganz so wichtig. Ich will was bestätigen, eine Anfrage, die ich gekriegt habe, oder ich will mich irgendwo registrieren. Und es gibt natürlich auch Antworten, die jetzt ein Server in der Regel an den Client schickt, also ein Server-User-Agent, ein Client-User-Agent. Und die schauen auch so aus, wie man das von HTTP kennt. Da gibt es ja ein paar so ganz berühmte Kürzel oder Fehlercodes, die man kennt. Zum Beispiel das 404, not found. Also wenn man eine Webseite nicht findet, Webserver nicht findet. Genau in dem Stil sind hier die Responses auch beschrieben. Und es gibt tatsächlich auch das 404, not found. Aber das Ganze ist aufgebohrt sozusagen um zusätzliche Statusinformationen, die halt für Kommunikation passen. Also zum Beispiel gibt es die 100 trying, also ich versuche die Verbindung aufzubauen, ringing, es klingelt auf der anderen Seite, 181 call is forwarded, das wichtigste 200, okay, was man übrigens auch von HTTP kennt. Und Sie sehen schon, für Weiterleitungen gibt es also ganz verschiedene Sachen, wie zum Beispiel, es gibt mehrere Wahlmöglichkeiten für die Weiterleitung oder es ist dauerhaft weitergeleitet, alles das kann ich als Response zurückkriegen. Und natürlich jede Menge Fehlermeldungen. Also, dass ich einen Fehler gemacht habe, dass der Server nicht da ist, dass dort belegt ist, dass der Server selber ein Problem hat, dass der Gateway ein Timeout hat. Also viele verschiedene Responses, die zum Teil sehr speziell auf die Situation zugeschnitten sind. Und so muss man sich das ganz grob vorstellen. Also das ist der erste Teil ist wie bei HTTP eigentlich. Dort wird man eben bei HTTP ein GET erwarten. In dem Fall steht eben Invite. Und unten der Body ist dann SDP. Schauen wir uns das nochmal an. Das Invite hat auch eine Adresse, wie bei HTTP, wo man eben einen Webserver anspricht. Und dahinter steht das Protokoll, SIP 2.0 in dem Fall. Und in dem General Header werden auch verschiedene allgemeine Informationen angegeben. Also zum Beispiel, über welche Protokollstack das Ganze läuft, also über UDP, Es wird eine Call-ID angegeben, es wird genauso, wie man es von E-Mail eigentlich kennt, ein Absender angegeben, ein Empfänger und eine Sequenznummer vor allem. Das ist die Sequenznummer 1 von dem Invite. Und das hier ist eigentlich schon ein bisschen so wie bei einer E-Mail eigentlich vom Stil her. Ich habe also einen Subject und ich gebe an, was der Inhalt jetzt kommt an für einen Typ hat in MIME und wie groß er ist, wie lang er ist. Und dann kommt der eigentliche Inhalt, der jetzt ausgesprochen kryptisch ausschaut, mit diesen Schlüsselwertpaaren, jeweils bloß ein Buchstabe als Schlüssel. Das müssen wir uns natürlich noch genauer anschauen, was das soll. Insbesondere wird uns, also das erste kann man sich noch vorstellen, das ist im Prinzip die IP-Adresse hier, aber vor allem was diese Medienbeschreibung betrifft, werde ich das nochmal genauer anschauen. Ja, und das ist der grundsätzliche Verbindungsaufbau, sozusagen das Basisprinzip, wie Verbindungsaufbau immer funktioniert zwischen zwei SIP-Terminals. Das geht mit dem berühmten Drei-Wege-Handshake, das heißt, der User-Agent A und der User Agent B könnten durchaus beide Endgeräte sein, die am Netz hängen, muss nicht unbedingt einer davon Server sein. A sagt zu B invite, das heißt, ich will jetzt eine Verbindung aufbauen zu B. B meldet zurück okay und dann sagt A zu B acknowledge und dann erst ist die Session etabliert. Das heißt, man braucht diese drei Wege. Ich will jemand sagen, ich will eine Verbindung haben, der muss sagen, ich kann die Verbindung aufbauen und dann muss ich nochmal sagen, ich will sie auch wirklich haben und erst dann besteht sie. Wobei natürlich immer Timeouts passieren können. Es kann passieren, dass auf das Invite keine Nachricht kommt oder es kann passieren, dass das B und A zurückgesagt hat, ist bereit, den Ruf anzunehmen und A antwortet nicht und das ist natürlich alles durch Timeouts abgesichert, dass dann entsprechend die Verbindung abgebrochen wird. Dazwischen gibt es noch eine Reihe von Statusinformationen, die jetzt auf der Folie nicht drauf sind, die später, glaube ich, nochmal kommen. Der B schickt dem A noch zusätzliche Informationen, das hat man vorher gesehen, also zum Beispiel Ringing kommt dort, also wenn das Invite angekommen ist, dann wird hier zunächst mal kann von B zurückgeschickt werden. Wir rufen jetzt gerade den Teilnehmer und das sieht man sich auch ein bisschen symbolisiert, das Telefon klingelt. Und jetzt ist sozusagen abgehoben, dann kommt erst die OK-Meldung. Wobei das Ringing nicht kommen muss, das hat einen reinen Informationscharakter und in manchen Situationen macht es auch keinen Sinn. Aber sozusagen die klassische Kommunikation, wie man es aus dem Telefonnetz kennt, wird damit eben auch unterstützt. Okay, jetzt gibt es als weiteres zu tun, dass wir das SDP natürlich ein bisschen genauer anschauen, dass wir verschiedene Anwendungen von dem SIP anschauen. Und dann habe ich noch ein Thema, das nur zum Teil mit SIP zu tun hat, nämlich wie man Presence-Informationen, mit welchen Protokollen man das unterstützt, das kann man mit SIP, aber auch mit anderen Mitteln. Das mache ich dann nach der Pause. Ich denke, wir machen jetzt, brauchen wir länger als 9 Minuten? Ich glaube, die 9 Minuten reichen, oder? Wir machen bis 11:30 auf der Uhr dort oben, auf der Versailles-Uhr, Pause. Ja, dann machen wir wieder weiter. Ich habe so ein bisschen erzählt, wie so ein SIP-Call-Aufbau, Rufaufbau überhaupt funktioniert. Und da gab es ja nun, ich gehe nochmal eins zurück, in diesen SIP-Nachrichten eine Geschichte, die so ein bisschen kryptisch ist, nämlich diesen Rumpf eigentlich, diese SDP-Daten. Also SDP ist nicht eine falsch geschriebene Partei, sondern heißt Session Description Protocol. Und SDP-Information ist hier nochmal so ein bisschen auseinandergenommen. Also so schaut das aus. Da gibt es also eine Vielzahl von Feldern sozusagen, die ausgefüllt mit Parameterwerten belegt werden können. Und hier ist nochmal auseinandergenommen, was das tatsächlich sein kann. Also Versionsbezeichner ist nicht so wichtig. Ein Session-Bezeichner, das ist allerdings interessant. Das heißt, die Session kriegt eine Bezeichnung, die auch viele Informationen noch zusätzlich enthält, zum Beispiel auch, welche IP-Version benutzt ist, IP4 in dem Fall, natürlich auch IP6. Dann Zusatzinformationen wie die URL sozusagen von dem, der das Ganze verantwortet, initiiert hat, der das erste Invite gemacht hat, eine E-Mail-Adresse, die IP-Adresse der Session selber, also wo ist die Session sozusagen verwaltet, Bandbreite, Start- und Stoppzeiten, Schlüssel. Das sind alles Details bis hin zur Medienbeschreibung und die sind vielleicht Dinge, die uns mehr interessieren. Dort steht, sieht man jetzt hier immer so verschiedene Dinge, eigentlich ein M und ein A. M ist eine Medienbeschreibung, wo man schon sieht, das ist Audio zum Beispiel und hier ist es Video. Und es gibt dazu noch Eigenschaften, zumindest bei manchen. Also hier sieht man, bei dem A gibt es Eigenschaften, die jetzt zu dem Audio insbesondere noch dazu gedacht sind. Also hier ist die 96 und die kommt hier wieder vor. Und dann gibt es aber auch noch Medienbeschreibungen, die keine zusätzlichen Parameter haben, also keine A's haben, keine Attribute. Und dort unten wird auch noch ein allgemeines Attribut gesagt, die Ausrichtung von dem Videobild. Also das sind so verschiedenste Beschreibungen. Wir müssen das nicht alles im Detail angehen, was vielleicht ein Beispiel ist, das besonders gut zusammenpasst mit dem, was wir sonst so angeschaut haben, ist eben die Medienbeschreibung und die Attribute. Das sind also das M und das A. Da möchte ich noch ein kleines bisschen ins Detail gehen. Also was ist das M? Da kann ich sagen, welcher Medientyp ist das, also zum Beispiel Audio. Dann hatte ich da eine Nummer dabei, also zum Beispiel, in dem hier stand M Audio 3456 RTP AVP 96 und da unten kommt dann A, in dem es 96 wieder vorkommt. Also da war eine vierstellige Zahl drin, das war die Portnummer, die in dem Client dafür benutzt wird. Dann wird was über das Datentransportprotokoll gesagt, das ist in dem Fall RTP, wobei es von RTP speziell sozusagen Unterprofile gibt, die jetzt für Multimedia-Daten geeignet sind, das Audio-Video-Profile, AVP. Ja, und dann kommt was Interessantes, das ist nämlich die Liste der verfügbaren Codecs sozusagen oder der Formate, die ich unterstütze. Das geht also in diese Aushandlung, das werde ich gleich noch ein bisschen genauer erklären. In dem Fall, das wir vorher hatten, in dem Beispiel, das wir vorher hatten, stand da 96, das ist also ein Formatbezeichner. Da können aber auch mehrere stehen. Und diese Formatbezeichner können entweder eindeutig schon aus einem Standard definiert sein, aber in den vielen Fällen werden die weiter mit Attributen beschrieben. Das heißt, ich kann jetzt zum Beispiel für das 96 sagen, was ist denn genau die Beschreibung dieser 96, die Details dieses Codecs, den ich da anbiete. Und da gibt es auch ein Hilfsmittel, das ist das RTP-Map, das in dem RTP-Audio-Video-Profile beschrieben ist. Also das wäre jetzt ein Beispiel, wo man das ganz konkret sieht. Dort bietet jemand sozusagen an, dass er eine Audio-Verbindung machen kann. Sagt also Medienbeschreibung Audio, gibt den Port an, sagt nach RTP-AVP, habe ich vier verschiedene Formate, die ich unterstützen kann. 0, 8, 3 und 4. Und die werden dann mit Attributen beschrieben. Also das 0 ist PCMU 8000, das 8 ist PCMA 8000, 3 ist GSM 8000 und 4 ist G723 8000. Diese Nummern sind sogar standardisiert, also in dem Verhältnis gar nicht unbedingt angeben müssen, nämlich in der RTP-Map, die jetzt eine Standardliste ist in dem RTP-AVP-Standard. Und da kann man sie auch nochmal nachlesen und auch verstehen, was das ist. Da gibt es verschiedene Payload-Types, den Nummern schon zugewiesen ist. 0 ist PCM, also Pulse-Code-Modulation, wie man es so kennt. Allerdings mit einer Modifikation, mit dem sogenannten MÜ-Gesetz. Also das PCMU ist sozusagen das griechische MÜ andeuten, was also eine Dynamikkompression ist, die für Sprachsignale besonders geeignet ist. Und hier unter Clockrate, also Mediatype A ist alles Audio und Clockrate ist also einfach die Abtastfrequenz, also 8 Kilohertz. Und hier haben Sie Channels, also nur Mono in dem Fall. Und Sie sehen, andere 3 ist der GSM-Kompressionsstandard, auch mit 8 Kilohertz. G723 haben wir auch schon mal getroffen, ist auch eins der Audio-Modems aus dem ITU-Standard. Und es gibt noch ein paar andere. Zum Beispiel hier das PCMA ist analog zu dem PCMU. Und hier ist ein LPC-Codec zum Beispiel auch vorgesehen, also das Linear Predictive Coding. Und die Zahl 96 vorher sollte schon andeuten, das kann eine sehr, sehr lange Liste natürlich sein, was es an Codecs gibt. Das kennen Sie ja. Interessant ist eben, dass ich, wenn ich eine Audioverbindung habe, und sowas gab es natürlich beim Telefonieren noch überhaupt nicht, kann ich eben hier jetzt sozusagen dazu sagen, was sind die Standards, die ich unterstützen kann. Also so ähnlich wie Sie das, was ich von einem Quicktime-Player kenne, in dem Sie bestimmte Standards standardmäßig unterstützen, von vornherein vorinstalliert sind, dann können Sie noch ein paar durch Plugins dazu tun. So in dem Sinne ist das zu verstehen, ich sage jetzt, was auf dem Gerät gibt. Und damit kann ich natürlich eine Codec-Verhandlung, Aushandlung machen. Ich mache eine Antwort und ich mache ein Angebot und es kommt eine Antwort zurück. Also das ist das Schema. Ich kann zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Invite mache als Partner A, also sage ich will eine Verbindung zum Partner B aufbauen, das ist wie anrufen, dann kann ich ein Angebot schicken, nämlich die Liste der unterstützten Codecs, wie wir es gerade gesehen haben. Und in dem Three-Way Handshake hat ja der Partner B dann die Möglichkeit, ein OK zurückzuschicken, wenn er jetzt die Verbindung annehmen will. Und dabei kann er diese Optionen, die ich ihm angeboten habe, analysieren, geeignete auswählen und die eben in seinem SDP-Teil seines OKs zurückschicken und mir sagen, das sind die, die ich jetzt mir ausgewählt habe, die ich unterstützen würde. Und natürlich kann ich dann wieder zurück beim Acknowledge, dann, wenn es da mehrere Optionen immer noch gibt, kann ich daraus dann noch eine auswählen. Also zum Beispiel in der Offer, also im Invite, wird man dann sagen, ich habe die 0834 und in der Answer, also in dem OK, kommt dann zurück, von denen kann ich nur noch das 0 und das 3 brauchen. Wobei es natürlich auch Fehler geben kann, wenn der jetzt natürlich 5 zurückschreibt, dann haben wir hier ein Kommunikationsproblem und dann muss man entweder abbrechen oder das Ganze neu starten. Also das ist sozusagen so ein Aushandlungsmechanismus, den das SIP eingebaut hat. Das Ganze geht natürlich jetzt nicht bloß für Audio. Ne? Das war jetzt bloß typisch, ist das natürlich so für und leicht zu verstehen für Audio über IP, also Voice over IP. Aber es kann natürlich genauso gut ein Audiokanal mit Videoverbindung parallel sein. Es kann ein Chat zum Beispiel sein, reine Textverbindung, wobei die Textverbindungen so leicht abzuhören sind, dass man die vielleicht verschlüsseln will, was auch in dem SIP unterstützt ist. Oder es kann auch ein reiner Dateitransfer sein, zum Beispiel für irgendwie ein Programmupdate oder sowas. Also das ist ein Feature, das SIP unterstützt, diese dynamische Aushandlung von Codecs. Eine zweite ganz wichtige Sache, ein Feature, das auch irgendwie sehr spezifisch für das SIP ist, sind diese Proxy-Server, die ein bisschen, von denen es zumindest eine Art gibt, die viel mehr tun können, als man sich sonst von einem Proxy-Server vorstellt. Die waren ja vorhin in der Architektur auch so ein bisschen drin. Also was macht ein Proxy-Server zunächst mal? Der macht das Gleiche, was man von einem HTTP-Proxy-Server auch kennt. Das heißt, der nimmt Nachrichten entgegen und reicht sie im Prinzip weiter an eine andere Stelle, die eingetragen ist. Der kann lokale Entscheidungen auch treffen übers Routing. Das heißt, er kann wissen, dass er zum Beispiel zu bestimmten Tageszeiten einen bestimmten Server ansprechen muss oder abhängig von irgendwelchen Verkehrsinformationen, die er kriegt. Aber die SIP-Proxy-Server, die machen wirklich nur SIP-Nachrichten und geben die weiter und die können manchmal auch noch kompliziertere Dinge tun. Da muss man also unterscheiden zwischen sogenannten zustandslosen Proxy-Servers, die wirklich nichts tun als Nachricht kriegen, Nachricht weitergeben und vielleicht eben noch überlegen, sozusagen aufgrund irgendwelcher Algorithmen entscheiden, wohin sie die Nachricht weitergeben. Aber sonst wird die Nachricht nicht modifiziert, außer dass die eben Zieladresse sozusagen ausgewählt wird. Interessanter sind die zustandsbehafteten Proxy-Server, die nun wirklich sich Dinge merken können, über eine ganze Session sozusagen agieren können. Das heißt, die merken sich den Zustand und den Inhalt von Requests, die reinkommen. Und arbeiten aktiv in der Dienstabwicklung mit und erzeugen dann von sich aus wieder neue Requests, die jetzt vielleicht überhaupt nichts zu tun haben oder nur indirekt was zu tun haben mit dem, der reinkam. Und das ist genau das Feature, mit dem man nun relativ komplexe Dienstlogiken entwickeln kann. Und darum gibt es alle diese Möglichkeiten, die ich vorher gesagt habe, mit den XML-Files und den Servlets und so weiter, weil man nun die Möglichkeit hat, insbesondere in dem Proxy-Server, zu sagen, ich will bestimmte komplizierte Dienstabläufe beschreiben. Also das wäre jetzt ein sogenanntes Parallel Call Forking. Das ist ein ganz typisches Konzept, wenn ich einen Ruf, der eingeht, an mehrere Stationen gleichzeitig verteilen will. Das könnte zum Beispiel sowas wie ein Callcenter sein, wo mehrere Stationen gleichzeitig sozusagen die Nachricht kriegen, dass der Ruf eingeht. Das sieht man auch, dass das Ringing vielleicht besser nicht heißen sollte, in dem Fall, dass wirklich eine Klingel losgeht, sondern dass da vielleicht bloß irgendwo ein Lämpchen aufblinkt oder ein Symbol auf dem Bildschirm. Und derjenige, der als erster den Ruf annimmt oder diejenige, beendet damit automatisch alle anderen Anrufe sozusagen bei den anderen parallelen Stationen. Sowas kann man sich, gibt es auch im Haus zum Beispiel, bei Haustelefonanlagen, ne, gibt es auch sowas, dass man an alle lokalen Handsets, die irgendwie in so einem Decknetz zum Beispiel sind, dass man da einen Ruf weiterleitet, der erste das annimmt, der kriegt das. Ja, und wie funktioniert das jetzt, wenn man SIP anschaut? Da haben wir also den User Agent A und wir haben B und C, das sind die User Agents von den, sagen wir mal, Callcenter, ja, von den beiden Stationen, die den Ruf annehmen könnten. A ist der eingehende Ruf sozusagen, also der Kunde, der jetzt das Callcenter anruft. Der schickt also einen Invite an den Proxy und kriegt, in dem Fall sind jetzt die Statusmeldungen auch wirklich mit angegeben, kriegt ein 100 Trying zunächst mal zurück, das ist sofort Nachricht, dass jetzt überhaupt sein Ruf behandelt wird sozusagen. Dann ist es ja nicht ganz klar, was jetzt eigentlich die B und C sind überhaupt, die angerufen werden sollen. Also der hat ja irgendwie so eine 800er-Nummer zum Beispiel angerufen, also von irgendeinem Callcenter. Und die haben natürlich ihre Endgeräte, die haben irgendwelche spezifischen Adressen, die, wie man vorher schon gesehen hat, nicht unbedingt Telefonnummern sein müssen, sondern ja auch zum Beispiel IP-Adressen sein könnten. Das haben wir gesehen, diese ganze SIP-Adressierung. Das heißt, der Proxy fragt jetzt einen anderen Server nach, der physisch und auf dem gleichen Gerät liegen kann, den Location-Server, wo denn jetzt eigentlich die entsprechenden Adressen sind. Das ist also eine Tabelle, in der zum Beispiel in dem Fall drin steht die Adresse von B und die Adresse von C und auch die ganze Dienstlogik, die jetzt abgewickelt wird, auch beschrieben sein kann. Also da steht dann vielleicht auch das Programm sozusagen, das jetzt abgewickelt wird von dem Proxy-Server und noch zusätzlich die Daten, die man braucht dafür, also B und C. Das kriegt das alles vom Location-Server dort oben. Und daraus kommt sozusagen raus, dass er B und C anfragen soll. Das heißt, er schickt einen Invite an B, kriegt von B ein Ringing zurück. Das heißt, es wird, dort wird geklingelt. Dann gibt er auch ein Ringing an den A zurück. Und dann schickt er einen Invite an den C, kriegt ein Ringing zurück. Ob man jetzt wieder ein Ringing an das A schicken muss, da bin ich so ein bisschen skeptisch. Das muss ja gar nicht unbedingt sein. Müsste nicht sozusagen jedes Mal für jedes Neue kommen, aber wenn es regelmäßig wiederholt wird, kann man sich das natürlich auch vorstellen. Okay, also auf jeden Fall hat das B und das C jetzt auch, sind angerufen worden quasi, aber nicht von A, sondern von dem Proxy-Server. Und jetzt ist zum Beispiel das C derjenige, der zuerst zuschlägt, der sagt, okay, ich kann den Ruf annehmen und der Proxy-Server geht dann, schickt das okay weiter an den A, das heißt auf gut Deutsch, er verbindet jetzt den A mit dem C. Weil insgesamt ist jetzt das Invite von A an C gegangen und das OK von C an A und dann kommt natürlich ein Acknowledge irgendwie zurück von A nach zunächst mal am Proxy-Server, das geht auch an den C weiter. Das heißt, es wird der Nutzkanal zwischen A und C aufgebaut und der B, dem muss man natürlich irgendwie sagen, das war jetzt nichts mehr mit dem Ruf, den hat jemand anders, das heißt an den B wird ein Cancel geschickt. Und das Ganze kann natürlich mit 10 Stationen gleichzeitig auch sein. Und was man da sieht, also erstens mal, es ist eine sehr flexible Art, mit Rufaufbaulogik umzugehen. Zweitens, es kann relativ komplexe Logik schnell werden, darum gibt es diese ganzen Programmierhilfsmittel dafür, Service Logic Creation, sagt man da. Ja, und es ist natürlich so, dass der Proxy-Server die ganz zentrale Rolle dabei spielt. Ein zweites Beispiel, bloß um zu erklären, was Dienstlogik in so einem Fall denn sein könnte, wäre eine persönliche Nummer. Das heißt, ich habe jetzt eine Nummer, wo jemand erreichbar ist und der hat zum Beispiel auch eine Anwendung, irgendwie über das Web zum Beispiel, ein Interface, wo er das konfigurieren kann. Und er kann zum Beispiel sowas beschreiben dann, wie es hier steht. Montag, Freitag, 8 bis 18 Uhr, wenn mein Laptop eingeschaltet ist, dann soll der Ruf als Multimedia-Konferenz, also über so eine Skype-artige Anwendung, dort hingeleitet werden. Wenn der Laptop aus ist, dann soll versucht werden, mein Mobiltelefon anzusprechen. Wenn nicht, dann vielleicht mein Bürocomputer noch oder es wird versucht, mein Büro anzurufen, mein Sekretariat zum Beispiel, wo es vielleicht auch eine Zeitgrenze gibt, wenn die da nicht drangehen, dann schicke ich eine E-Mail an meine Büroadresse, dass eine Nachricht von, dass ein angehender Anruf eben nicht entgegengenommen werden konnte. Und vielleicht in anderen Zeiten, zum Beispiel am Wochenende und am Abend, wollen wir überhaupt nicht den Ruf annehmen, sondern wir schicken einfach bloß eine E-Mail an eine bestimmte, vielleicht andere E-Mail-Adresse und nachdem man nicht da eine E-Mail nachschaut, vielleicht noch eine SMS an eine Mobiltelefonnummer, um einfach mitzubekommen, ist ein Anruf gekommen, natürlich mit wenn vorhanden, der Telefonnummer, von der die kommt und dann kann ich mir überlegen, dass ich darauf antworte. Das Ganze ist so, wie es im Telefonnetzen zunächst mal auch realisiert ist, in Nebenstellenanlagen, in modernen realisiert ist. Das Ganze kann man sich natürlich entsprechend übertragen vorstellen, dass das erstens die Endgeräte eben nicht bloß Telefone sind, sondern auch, wie man es hier schon angedeutet sieht, Laptops, Desktop-Computer und dass die Konferenz eben nicht bloß eine Audiokonferenz, sondern eine Videokonferenz mit Application Sharing oder verschiedenen anderen Dingen sein kann. Da ist, denke ich, relativ dran klar, dass es Programmierarbeit gibt, solche Dienste zu beschreiben. Und das genau ist diese Service Creation, das Beschreiben von Service-Logik, die dann letztlich auf solchen Proxy-Servern ausgeführt wird. Und so etwas Ähnliches gibt es im traditionellen Telefonnetz, im ISDN auch. Und dort ist es eben das berühmte Intelligent Network, von dem vorher schon die Rede war, mit diesem Service Switching Point, dem SSP, der da eingezeichnet war. Ich habe so viel gesagt, dass Mobilität auch unterstützt wird. Also vielleicht da noch ein Beispiel. Wenn ich als Benutzer sozusagen irgendwie sowas wie Roaming mache, also mich über verschiedene physische Netze bewege, dann habe ich natürlich die Möglichkeit, als User Agent mich bei einem SIP-Server zu registrieren oder zu deregistrieren. Also dafür gibt es die Registernachricht und die wird mit OK bestätigt. Und ich kann natürlich mich ein paar Mal bei einem Server registrieren und dann bei einem anderen. Und wenn die Server müssen sich untereinander, ich kann mich auch da deregistrieren selber, aber die Server können sich auch untereinander benachrichtigen und wenn einer registriert wird, den anderen mitteilen, dass jetzt der nicht mehr dort registriert ist. Also diese Möglichkeit wird auch von SIP wunderbar unterstützt. Warum ist das SIP so interessant? Weil es wirklich einerseits auf IP-Protokollen aufsetzt, also Internetstandards aufsetzt, andererseits in der Telekommunikationswelt ganz tief verankert ist, dadurch, dass es in den UMTS-Standards fest drin ist. Also UMTS, kennen Sie, das ist die dritte Generation 3G, von Mobilfunknetzen. Also das erste waren noch analoge Mobilfunknetze, das zweite war GSM, was die meisten heutzutage benutzen, und 3G ist in Europa eben das UMTS. Und also da gibt es im Prinzip ein großes Projekt, das auch weltweit sozusagen der Standard eingeführt wird. Und in dem Phase 2 dieses UMTS-Standards wird ein mobiles Multimedia-System mit unterstützt, was ja nun, wie man sieht, zunehmend auch interessant wird, weil eben mobil auf Multimedia-Daten immer mehr zugegriffen wird. Und dort gibt es dieses sogenannte Internet-Multimedia-Subsystem, was im UMTS-Standard beschrieben ist, und dort funktioniert die Call-Control für diese Verbundübertragung von Mediendaten, also zum Beispiel Audio und Video, ausschließlich über SIP. Also an der Stelle ist das SIP sozusagen ganz fest in den Telekommunikationsstandards sozusagen drin. Ja, was sind die Alternativen? Ich habe schon über H323 und Skype geredet. Vielleicht eine Erinnerung noch, dass es noch eine ganz andere Welt natürlich gibt. Skype ist ja eine Firma, die ein proprietäres Produkt herstellt. Das andere waren internationale Standards, SIP und H323. Es gibt natürlich auch die Open-Source-Welt. Und dort gibt es bestimmte Dinge, die nun auch die Welt, die ganz stark die Weiterentwicklung beeinflussen können, insbesondere Voice-over-IP Nebenstellenanlagen quasi, also Telefonnebenstellenanlagen, die als Open-Source-Anwendung, die auf einem ganz normalen Rechner laufen, realisiert wird. Ganz bekannt ist da zum Beispiel das Asterisk-System. Da hängen inzwischen auch schon Firmen dran, die wirklich Hardware dafür verkaufen und auch Dienstleistungen. Und die haben auch wieder eigene Protokolle, zum Beispiel das Asterisk Inter-Exchange-Protokoll IAX, was in bestimmten Bereichen das SIP ersetzen kann und nun verschiedene Vorteile auch wieder hat. Es ist wesentlich effizienter, es ist darauf ausgerichtet, dass es mit Network Address Translation besser zurechtkommt und ist mit den Portziffern deutlich flexibler, also nein, nicht flexibler, eigentlich sturer, aber ich kann halt die Ports genauer festlegen, während die beim SIP jeder Partner immer ändern kann und selber angibt. Also es hat durchaus seine Vor- und Nachteile. Warum ich das so nochmal am Schluss jetzt von dem SIP-Kapitel betone, es kann jetzt keiner sagen, SIP wird jetzt irgendwie die Zukunft sein. Was man bloß an dem SIP lernen kann, ist, dass es sozusagen auch auf der Ebene der Konzepte so eine Konvergenz gibt zwischen den klassischen Telekommunikationstelefoniewelten und der Internetwelt. Und dass das getrieben wird einfach von Multimedia-Anwendungen übers Netz. Ja, jetzt habe ich einen letzten Abschnitt, nämlich eins, was so ein bisschen schon mehrfach angeklungen ist, nämlich Messaging-Anwendungen, Instant Messaging. Also diese vielen Systeme, die Sie kennen, wo ich die Präsenz von Teilnehmern mitbekommen kann und direkt eine Nachricht schicken kann, die sofort auf dem Bildschirm von einem anderen Teilnehmer erscheint und dann so einen Dialog, so einen Chat aufmachen kann. Sie sehen da schon mit IMPP und XMPP zwei Standards, die jetzt mit SIP nichts zu tun haben, aber SIP wird gleich nochmal kurz eine Rolle spielen. Also Instant Messaging ist eben der Austausch von Textinformationen zwischen Clients in Realzeit, habe ich im Prinzip erklärt gerade. Bis jetzt ist es so, dass die allermeisten Anwendungen davon noch einfach Laptops oder sagen wir irgendwie PC-Hardware ist, so ein bisschen mit den, sieht man schon, mit verschiedenen Clients, die jetzt für Mobiltelefone, für moderne Smartphones entwickelt werden, sieht man schon, dass das auf anderen Geräten auch möglich ist. Es kann natürlich sehr wohl auch Geräte geben, die weder ein Smartphone noch ein Computer sind, die sehr sinnvoll mit Instant Messaging arbeiten können, also zum Beispiel öffentliche Displays, die irgendwo in einem Raum sind, bis hin zu, was weiß ich, irgendwelchen Steuerzentralen von irgendwelchen Diensten, also im Extremfall bei der Feuerwehr oder so, wo man tatsächlich eine Nachricht direkt sozusagen irgendwo hinschicken kann, wo das dann öffentlich angezeigt wird von dem Nächsten, der dort gerade, dort ist das zu sehen, eben ausgewertet werden kann, oder auch Präsenzinformationen. Ist denn jemand jetzt erreichbar, kann natürlich auch irgendwie in einem öffentlichen Bereich angezeigt werden. Also ist nicht jetzt so stark eingeschränkt. Momentan wird es vorwiegend auf Computern benutzt. Und meistens eigentlich in der Integration mit Audio-Videokonferenzanwendungen, sehr häufig. Das ist übrigens eine uralte Geschichte. Das gab es bei den allerersten terminalbasierten Unix-Systemen, die noch gar nichts von Grafikterminals wussten. In den 70ern, da gab es ein Kommando Talk, wo ich einfach die IP-Adresse von einem anderen Rechner angegeben habe und direkt, was ich getippt habe, dann dort auf dem Bildschirm erschienen ist, womit Studenten beliebig viel Unsinn betrieben haben. Und das Ganze ist dann in der zweiten Welle bekannt geworden mit den öffentlichen GUI-based Instant Messenger-Systemen, also insbesondere der AOL Instant Messenger und ICQ, das es ja auch bis heute noch gibt. Und was dann passiert ist, das Ganze hat sich total auseinanderentwickelt. Es gab ganz viele inkompatible Systeme, die alle ihre eigenen Standards haben, nicht interoperabel waren, und dann ist immer die Frage, auf welches System soll ich denn jetzt überhaupt gehen, weil meine Bekannten benutzen garantiert wieder ein anderes. Deswegen ist aus der Open-Source-Welt dann ein Protokoll entstanden, das sich Jabber nannte und weiterentwickelt worden ist in einen neuen Namen, XMPP, und das ist das, was heutzutage die allermeisten Clients unterstützen, also die modernen. Hier sind drei genannt, die können in der Regel mehrere dieser Protokolle. Also so ist der historische Verlauf von dem Instant Messaging. Im Prinzip ist es natürlich so, dass wir dort grob gesagt ganz viele Clients haben. Das macht viel Sinn, dass eben praktisch jeder, der irgendwo, im Extremfall jeder, der online ist, eben so einen Client laufen hat. Und nur ziemlich wenige Server, die wegen Lastverteilung schon mehrere sein müssen, aber die diese Information sozusagen halten, über Präsenz und natürlich auch über die Tragung der Nachrichten. Das kann prinzipiell endgerätebasiert sein, also so wie man das bei Skype hat, oder es könnten natürlich auch vom Netz sozusagen netzunterstützte Server sein. Außerdem ist natürlich die Frage, ist das zentralisiert oder dezentralisiert? Also die klassischen Dienste ICQ, die älteren sozusagen, sind eher zentralisiert und die moderneren eher dezentral. Ja, wie gesagt, die Protokolle, die man jetzt benutzt für Instant Messaging, die gehören jetzt in unser Thema mit rein, weil so ein Chat ja auch ein Bestandteil von so einer Multimedia-Kommunikation ist. Und die größte Teil der Protokolle ist wirklich proprietär. Also das, wenn Sie jetzt so ein Multiprotokoll-Client anschauen, der unterstützt ganz viele, sehr verschiedene Protokolle. Es gibt aber zwei Standardisierungsbeispiele. Eins habe ich schon erwähnt, das war das Jabber vielleicht, aber bevor wir da einsteigen, noch das Simple, weil das, wie versprochen, so ein bisschen die Brücke nochmal von dem SIP zum Instant Messaging bildet. Das ist also SIP for Instant Messaging and Presence Leveraging Extensions. Naja, wahrscheinlich damit es so ein schönes Akronym gibt. Also SIP for Instant Messaging and Presence ist eigentlich. Das ist ein IETF-Standard und hängt sozusagen die Informationen, die man für Instant Messaging and Presence braucht, an das SIP mit an. Der zweite Standard, den ich schon ein bisschen angedeutet habe, ist das XMPP, also aus dem Jabber raus entstanden. Extensible Messaging and Presence Protocol ist auch ein IETF-Standard, bis 2004 ist das weiterentwickelt worden und hat eine sehr komplette, sozusagen sehr umfassende Unterstützung, was ganz viele Dinge gibt, also Privatheitsunterstützung, Authentifizierung, Verschlüsselung, Mehrbenutzer-Chats, und das auch von, sagen wir, sehr starken Systemen auf dem Markt, also ich habe es zwei hier erwähnt, Google Talk und Apple iChat, unterstützt wird. Insofern sind das also die beiden Konkurrenten sozusagen, wovon das XMPP wahrscheinlich die größere Verbreitung hat. Jetzt nochmal zu dem Simple kurz und dann kommen wir zum XMPP natürlich auch noch. Also das Simple funktioniert, wie gesagt, auf SIP-Basis. Das heißt, ich habe so ähnlich wie ich das Invite und Register und diese Nachrichten hatte, habe ich da auch eine SIP-Nachricht und die heißt in dem Fall Message, die auch wieder beim Proxy geleitet werden kann. Also hier gibt es eine Message, die von User 1 an User 2 über den Proxy geschickt wird und die beantwortet wird mit einem OK. Und so könnte also der Inhalt von so einer Message ausschauen. Man sieht, das ist genau das gleiche Format wie bei SIP sonst auch. Bloß, dass eben Message-Pfanne dran steht. Dass es bestimmte Parameter gibt, die nur dann Sinn machen, zum Beispiel maximale Anzahl von Weiterleitungsschritten. Sowas legt man oft deswegen fest, wenn bei der Weiterleitung aus Versehen Zyklen irgendwie gebaut worden sind, dass eine Nachricht nicht ewig im Kreis läuft, sondern dass sie bei jedem Weiterleiten wird es einmal runtergezählt und dann ist sie irgendwann mal auf Null und wird nicht mehr weitergeleitet. Ja, die Call-ID ist nicht wichtig, Sequenz Nummer 1. Und der Inhalt ist in dem Fall ganz simpel, wo vorher STP stand, steht hier Text Plain, 18 Zeichen und es steht einfach ein bestimmter Text. Also insofern passt das super in das SIP rein. Ich kann auch, wenn ich jetzt Präsenzinformationen haben will, das mit SIP wunderbar unterstützen. Und zwar gibt es dafür das Subscribe. Also ich kann mit dem Subscribe sozusagen mich beim Server registrieren und sagen, ich will mich jetzt für ein bestimmtes, für Präsenzinformationen informieren lassen und gebe auch an, welche Präsenzinformation das sein soll. Also Event Presence hier und ich gebe an, wer ich bin, Watcher Host. Und kriege damit die Information, die der Server bekommt, über die Präsenz anderer Teilnehmer und ein anderer Teilnehmer muss natürlich seine Präsenz bei dem Server aktualisieren. Also mit so einem Subscribe-Notify-Algorithmus, also hier Subscribe und wenn sich was geändert hat, kriege ich hier zum Beispiel Update Presence, ein Notify. Damit habe ich so einen Beobachtermechanismus, den man in das SIP eingebaut ist, mit dem ich sehr schön Presence auch realisieren kann. Also das nur zur Präsenzinformation und man sieht, dass man also im Prinzip von SIP her alle Bausteine hat, die man braucht, um sowas zu unterstützen. Was aber tatsächlich wohl die, ja, sagen wir in der Praxis die Version ist oder das Modell ist, das ein bisschen mehr zurzeit benutzt wird, ist wieder ein neuer Standard, ein anderer Standard, der jetzt mit dem SIP gar nicht zusammenpasst eigentlich direkt, ist das XMPP. Und es wäre jetzt auch Unsinn, Ihnen das nicht auch wenigstens so ein bisschen noch zu zeigen. Das passt aber auch wieder an andere Sachen sehr gut dran, die wir uns angeschaut haben. Das basiert nämlich auf XML, deswegen auch das X vorne dran. Und im Prinzip ist es so, dass die beiden Partner, die dort miteinander kommunizieren, dass die von der Idee her sich XML-Dateien schicken. Ein A nach B und B nach A, oder vielleicht, wenn das unidirektional ist, dann schickt nur A nach B, schickt eine XML-Datei und diese XML-Datei enthält den Dialog und deswegen weiß man natürlich nicht, wie lang die wird. Die ist also im Prinzip, wenn die überhaupt niemals mehr müde würden, könnte die unendlich sein, unendlich lang, diese XML-Datei. Es ist also ein Strom von potenziell unendlicher Länge. Natürlich ist er in der Praxis irgendwann mal beendet, also wir wissen bloß vorher nicht, wie lang es wirklich ist. Das bedeutet, wir können natürlich nicht das ganze Ding übertragen, logisch, weil es ja immer noch was kommen kann. Das heißt, ich übertrage bestimmte Strophen draus, immer einzelne Stücke, die in sich geschlossen sind und die heißen eben dann XML Stanzas, also XML Strophen sozusagen. Und das Format ist super simpel eigentlich. Das ist ein Stream, ist ein XML-Element. Und in dem gibt es solche Dinge wie Präsenzelemente. Also ich kann sagen, also eine Präsenz, man soll mich jetzt anzeigen, dann kann ich so Presence sagen und dann ein Kommando drunter, zum Beispiel Show, und dann ist Presence wieder vorbei. Oder ich kann eine Nachricht eben schicken an jemand anders und im Rumpf natürlich den Nachrichteninhalt angeben. Oder ich kann auch eine Query abschicken. Das sind so die typischen Elemente, die ich in solchem Strom benutzen kann. Also das wäre jetzt ein Beispiel, wie das konkret ausschaut. Das ist wirklich eine XML-Datei, geht los, ja hier ist Stream als Namespace, als Namensraum benutzt für die, den ganzen, alles was an dem Stromelement dranhängt von XMPP. Also deswegen Stream, Doppelpunkt Stream. Das erste ist nur die Namensraumbezeichnung, das zweite ist das Tag. Also ich habe einen Strom, der geht an example.com. Sie sehen hier schon die Namespaces, also da gibt es standardmäßig, ja, es gibt Jabber, es gibt den Stream und hier ist auch die sozusagen die Stelle, an der der Standard beschrieben ist. Das ist der Client. Auf der anderen Seite gibt es den Server, der natürlich auch eine XML-Datei schickt. Jetzt ist hier mit C und S beschrieben, also der Client hat sozusagen den ersten den Kopf der XML-Datei beschrieben, der Server schickt auch seinen Kopf der XML-Datei zurück und das sind jetzt sozusagen zwei Anfänge von XML-Dateien. Da passiert noch viel mehr, weil sich die über Verschlüsselung, Authentifizierung und so weiter einig werden müssen. Und irgendwann werden natürlich Nachrichten geschickt. Und wenn der Client jetzt an den Server was schicken will, das ist hier die drei Cs, sind sozusagen drei Nachrichten, die zusammengehören. Also dann schickt er ein Message from to, und das ist irgendwie in sich das eingebürgerte XMPP-Literatur, dass die immer von Romeo und Julia reden, also von Julia an Romeo. Und im Rumpf steht tatsächlich die Nachricht selber drin. Nachricht beendet und der Server, der schreibt zurück und hat eben wieder von Romeo an Julia und einfach den Text hinten dran. Und irgendwann mal wird einer der beiden den Strom beenden, einfach indem er das End-Tag von XML schickt und der andere schickt auch ein End-Tag dazu. Das ist also eine komplett andere Sicht, wie man es bei SIP hat. Also SIP ist vielmehr sozusagen so eine kommandoorientierte Sicht. Und man sagt, jetzt gebe ich eine bestimmte Anweisung und die wird weitergegeben. Das hier ist vielmehr so eine dokumentenorientierte Sicht, weil wenn man das Ganze sozusagen aufschreibt, dann hat man ja im Prinzip ein Protokoll der Diskussion oder man kann es auch ganz leicht zerlegen in die Teile, die jetzt sozusagen der eine geschrieben hat und die der andere geschrieben hat. Das heißt, ich kann das viel besser sozusagen statisch als eine Gesamtkommunikation sehen. Das ist einfach der Stand der Dinge und letztlich bedeutet das natürlich, wenn ich so eine Multimedia-Konferenz habe, dass ich immer mit einer Mischung von allen möglichen Standards zu tun haben werde. Ich habe also zum Beispiel eine Audioverbindung, eine Videoverbindung und vielleicht noch zusätzlich einen Chat und Präsenzinformationen, die über XMPP geht. Vielleicht habe ich auch keinen Chat, sondern bloß Präsenzinformationen. Und da ist natürlich eine Vielzahl von Entwurfsentscheidungen im Moment noch möglich, welche Standards ich nehme. Bei Präsenz könnte ich ja zum Beispiel auch über das SIP schon ganz gut realisieren. Gut, das ist im Prinzip der Stand der Dinge. Was man sieht, ist, dass zwar Standardisierung passiert, dass es aber doch an vielen Stellen auch noch so Unsicherheiten gibt. Also gerade hier oder auch bei der ganzen Netzarchitektur ist nicht wirklich klar, was der dominierende Standard in Zukunft sein wird, was also Multiprotokoll-Implementierungen letztlich bedeutet. Damit haben wir im Prinzip jetzt das Gesamtbild eigentlich erreicht, was ich Ihnen erzählen wollte. Ich habe jetzt sozusagen das Multimedia-Konferenzbild sozusagen einerseits ganz stark von der Anwendung her beschrieben, das letzte Mal, wie schauen solche Endgeräte aus, die sowas machen und jetzt bis runter ganz dicht an die Netzprotokolle das sozusagen abgebildet. Das ist natürlich wert, dass man das nochmal so ein bisschen Revue passieren lässt, weil wir haben über so viele verschiedene Dinge geredet. Wir haben über irgendwas wie Inhaltsbeschreibung geredet, wir haben über Logik, die auf Webservern läuft, geredet, dynamische Webanwendungen gebaut, wir haben über Netzprotokolle geredet und das ist momentan so ein bisschen ein Flickenteppich noch und das ist das, was ich eigentlich dann in der nächsten Woche noch machen möchte und warum ich sage, das ist bestimmt nicht mehr klausurrelevant. Ich möchte sozusagen diesen Flickenteppich noch mal ein bisschen nehmen und versuchen irgendwie noch mal zu erklären, wie die einzelnen Dinge ineinander greifen und vielleicht auch mal zu überlegen, wie sich das weiterentwickeln könnte, was aber natürlich immer so ein bisschen Kaffeesatzleserei ist. Aber von der Idee her, vom Stoff her, denke ich, ist das, was ich Ihnen zu Multimedia im Netz erzählen wollte, an der Stelle abgeschlossen. Klausurstoff auf jeden Fall. Würde es mir aber trotzdem freuen, wenn Sie nächste Woche nochmal kommen. Wird auch wieder nicht die ganze Zeit in Anspruch nehmen, vielleicht noch ein bisschen kürzer sein wie heute. Einfach um das nochmal so Revue passieren zu lassen. Vielleicht haben Sie ja auch irgendwelche Ideen, Fragen, Anregungen zu der Vorlesung da. Ja, das ist natürlich auch die beste Gelegenheit. Ja, und für heute schon mal Dankeschön.